Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 197. Mein Name René, außerdem mit dabei, zurückgekehrt aus dem Urlaub, der Dennis.
Hi.
Das Schlüsselkind Basti.
Gute.
Und der Chefkritiker Marvin.
Hallo.
So, wir wollen heute ausschließlich über die Nationalmannschaft reden, oder wie war das?
Genau so sieht's aus, ja. Na, am liebsten.
Am liebsten. Nein, Marvin hat gesagt, er ist voll zufrieden mit der Leistung der Mannschaft gegen Ingolstadt und will das hier in 2 Minuten schnell abhandeln. Ich schaue auf die Uhr ab jetzt.
Ja, also ich meine, ist doch ganz klar, da hat hier der klare Außenseiter verdient verloren, ja, gegen die Spitzenmannschaft aus Ingolstadt. Da war auch nicht wirklich mit Punkten zu rechnen. Wir als gehen ja auch mehr oder weniger auch als Abstiegskandidat Nummer 1 in der Saison und von daher war natürlich so eine schwierige Auswärtspartie wie gegen Ingolstadt kaum im Vorfeld zu gewinnen, im Nachhinein dann erst recht nicht. Für mich die Sache trotzdem ganz gut gelaufen. Hätte ja schlimmer laufen können, hätte noch mehr Gegentore bekommen können. Insofern nur 0-2. Also ich denke, das reicht zumindest für die Qualifikation für die zweite Liga in der nächsten Saison.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, wir sind auf jeden Fall nicht untergegangen, muss man sagen. Das muss man ja mal festhalten. Also,
ja, wir haben gekämpft bis zur letzten Minute, ja.
Also, wir haben ja, das Tor ist ja auch ziemlich spät gefallen. Also man muss sagen, die Eintracht hat das, dafür, dass wir echt in Ingolstadt gespielt haben, Fußball-Hochburg, ich war schon echt, also war beeindruckt auf jeden Fall.
Ja, 75 Minuten hat es einigermaßen gut funktioniert. Da hat die Elf der Frankfurter Eintracht wirklich gut dagegen gehalten. Ja,
aber irgendwann setzt sich die Qualität durch.
Das ja, geht nicht, das oder? Merkst du halt. Dann ist dann halt, da kannst du halt alles nicht mehr mit dem läuferischen Wettmachen, sondern dann kommt die individuelle Klasse der Ingolstädter Spieler einfach zum Vorschein und dann schießen die Schanzer halt die Eintracht ab. Das ist ganz klar, das ist vorhersehbare Entwicklung. Aber das ist halt ein Ding, da muss die Eintracht sich noch dran gewöhnen, an das Niveau der Bundesliga, um dann vielleicht irgendwann im Verlauf, wenn alles gut läuft, der zweiten Hälfte der Bundesliga-Saison, da noch den einen oder anderen Punkt den etablierten Mannschaften abzuluxen. Und dann schauen wir mal, wo wir nächste Saison die Reise hingeht. Aber an sich ein couragierter Auftritt. Als Drittmannschaft, als Spieler, als Drittes bin ich irgendwie Eintracht-Fan, habe ich damit dann auch relativ wenig Probleme.
Ich könnte es jetzt nicht mehr am Ende
zustellen. Ja, es tut mir auch leid. Nein, da soll man auch anderes sagen, meine Güte.
Jetzt nochmal cool, es hat irgendwie kurz Spaß gemacht und dieser ganz kurze.
Bitte mehr davon, ja.
Ja,
ja gut. Also, du kannst es ja nur noch mit Humor nehmen.
Ja, ich denke auch, das ist die beste Lösung. Also, was soll man machen? Also.
Ich habe mir die Kürze da jetzt am Samstag angeschaut, ja, habe das auch zum Glück nicht komplett gesehen. Aber was ich da gesehen habe, war, um jetzt mal die Eintracht-Positionen vielleicht wieder richtig zu rücken, einfach, das war einfach nichts. Ne? Also man muss mal wirklich ganz klar sagen, was die Eintracht da abgeliefert hat, auch von der Einstellung her, war für mich unter aller Sau. Unter aller Sau. Ich wollte eigentlich erst andere Worte verwenden, aber unter aller Sau trifft es für mich schon ganz gut.
Das trifft es wirklich gut. Also ich habe es mir tatsächlich komplett in voller Länge angeguckt und so eine Lebenszeitverschwendung, weil wirklich überhaupt kein Kampf, kein Biss. Sagen wir 15 Minuten in der zweiten Halbzeit hat man mal gedacht, ach ja, können ja doch zumindest ein bisschen Fußball halten und können mit dem, wie wir jetzt mal wieder auf den Anfang der Sendung zurückkommen, dem starken und etablierten FC Ingolstadt mitzuhalten und mal entgegenzutreten. Aber die restliche Zeit war wirklich einfach nur unterlegen, überhaupt nicht ins Spiel gekommen, überhaupt nicht irgendwie in die Bälle gekommen, in die Zweikämpfe. Das war einfach nur Schrott hoch 10, muss ich wirklich sagen.
Ja, vor allen Dingen, was ich am dramatischsten fand, Ingolstadt hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel geholt. Also die haben ganz simpel gespielt, die haben einfach nur mit Einsatz gespielt und so leicht konnten die uns den Schneid abkaufen. Also die haben ja jetzt nicht, dass wir einen euphorischen Aufsteiger hatten, der irgendwie uns an die Wand gespielt hat, wo man überfahren wurde davon, sondern Ingolstadt war auch scheiße. Also die haben mit simpelsten fußballerischen Mitteln, die ganz normalen Basics, laufen, passen, rennen, schießen, haben die uns im Endeffekt dann mürbe gemacht. Und bei der Eintracht, da war ja gar nichts. Also die waren so lustlos, schläfrig. Die haben überhaupt gar keinen Zugriff gekriegt auf dieses Spiel, was man nicht verlieren muss. Also das Ding ist, wenn es wenigstens so ein magischer Moment von irgendeinem Aufsteiger gewesen wäre, wo du denkst, na scheiße, ist jetzt unglücklich gelaufen. Aber was ich ekelhaft fand, weil man kennt es von der Eintracht, dass die im Auswärtsspielen teilweise ekelhafte Sachen machen. Aber was mich echt abgefuckt hat, war die Einstellung. Und das kann nicht sein. Also du kannst schlecht spielen, dann kann man sagen, da sind viele neue und dann ist verletzte Seferovic, alles gut, Meier ist noch nicht ganz fit. Egal. Man kann dann 1000 Sachen anführen irgendwann. Aber du musst zumindest die Basics abrufen und sagen, wir nehmen den Kampf hier an Und aber diese Einstellung fand ich dramatisch und am besten hat sich das in Castaños wiedergespiegelt. Das hat so gewirkt, als hätte irgendjemand ihn gezwungen, dass er an dem Tag spielen muss.
Also, dass er möglichst auch schlecht spielt, ja. Also, das war auch eine Leistung. Ich hoffe, dass wir ihn nie wieder so schlecht sehen, wie es an dem Abend war, denn das war fürchterlich. Das war, weiß nicht, ob das Fußball war oder ob er was anderes gespielt hat. Ja, kann sein, dass er wirklich gezwungen wurde, ja, auf den Platz zu gehen. Aber ich stimme dir da auch vollkommen zu. Ingolstadt hat keineswegs hier brilliert. Das war übelster Biedermeier-Fußball. Ja, das war halt nur, ja, wir müssen halt jetzt auch mal sehen, dass wir auch mal zu Hause mal Punkte einfahren. Und die Eintracht ist der erste Kackverein, gegen den Ingolstadt gewinnen kann. So, das regt mich so auf. Warum kann man nicht einfach mal einen Aufsteiger mal ganz klar besiegen? Wo ist das Drama? Das ist keine grandiose Mannschaft. Die haben an allen Mannschaftsteilen haben die Schwachstellen. Die sind nirgendwo grandios toll besetzt. Normalerweise als gestandener Bundesligist musst du als Eintracht Frankfurt in so ein Spiel gehen, musst sagen, wir haben das Potenzial, die hier ganz klar rauszukegeln. Das fängt vorne hinten mal Torhüter an. Das zieht sich normalerweise durch alle Mannschaftsteile. Ich würde, wenn ich mir jeden Spieler angucke, die ich gegenüberstelle, da wird die Eintracht ganz klar als Sieger hervorgehen. Fakt ist, dass es nicht geschafft hat, das auf Spielerische auf den Platz umzusetzen und dann verliert es so eine Biedermeier-Partie mit 2-0. Da muss man sich ganz klar an die eigene Nase fassen und da stimme ich dem Basti auch zu. Die Einstellung ist das, was mich sehr, sehr nachdenklich stimmt. Ich habe bei den letzten Wochen hier nicht im Podcast, aber schon die letzten Spiele, die fand ich nicht wirklich gut, die fand ich teilweise auch ziemlich dürftig und es zieht sich jetzt so weiter und wer jetzt noch mal irgendwann die 6 Tore gegen Köln erwähnt, dem schlage ich links und rechts eins mit meinem Zwieback, was ich momentan essen darf.
Du Untergewalttäter, du. Der arme Zwieback kann doch auch nichts dafür.
Zwieback-Ultra.
Aber Martin und Basti, ihr habt es schon richtig angesprochen, die Einstellung war grauenvoll. Und
was denn für eine Einstellung? Da war nichts mit Einstellung.
Ja, aber das kann nicht wahr sein. Also es kann nicht wahr sein, dass du schon am 8. Spieltag so eine Leistung hast. Ich habe das Gefühl, da sind teilweise Leute dabei, Eigner kann ich jetzt mal kurz herausnehmen als Einzelbeispiel, obwohl er nicht der Einzige war. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, ob er immer noch sauer ist, dass er am Anfang draußen war oder was mit den Leuten ist. Oh, Chip. Es gibt eine geile Zeitlupe von dem 1-0, beziehungsweise jetzt war es 2-0 dann, wie er da hinterher trabt und Rust zieht auch nicht durch. Das sind keine Sachen, da reden wir nicht darüber, ob wir jetzt hier ein System haben oder worüber wir uns gegen Augsburg zum Beispiel aufgeregt haben, dass die Eintracht kein Mittel findet gegen so eine Mannschaft. Das ist auch ein dramatischer Punkt, aber noch dramatischer ist, wenn du denkst, die haben keinen Bock. Die Eintracht-Fans haben nach dem Spiel zum ersten Mal die Saison gepfiffen und die haben ein gutes Gespür dafür. Die würden niemals, ich war schon auf so vielen Auswärtsniederlagen leider, aber da wird selten gepfiffen, wenn man sieht, okay, die haben...
Wenn die Einstellung stimmt.
Wenn die Einstellung stimmt, so. Weil Fußball, wie gesagt, du kannst auch mal Pech haben. Und du kannst auch in Ingolstadt mit scheiß Pech verlieren. Wolfsburg hat da auch unentschieden gespielt, darum geht's nicht. Aber wenn Biedermeier, was der Marvin eben gesagt hat, Biedermeier-Fußball trifft's echt gut. Das war nichts, was schwer zu entschlüsseln gewesen wäre. Und wenn Armin Fee uns hier einen vom Pferd erzählen will, von wegen, wir wollen einen schönen Kurzpass spielen und wir wollen Lösungen finden und bla bla blub, dann gehe ich davon aus, dass das auch irgendwann gemacht wurde. Und es hat gegen Augsburg schon nicht funktioniert, hat wenigstens teilweise die Einstellung gestimmt. Und es hat jetzt überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Dann braucht er mir auch nichts von der Raute zu erzählen und sagen, ja, wir haben keine Alternativen auf links. Er hat doch dafür gesorgt, dass wir keine haben. Der kann ja Gacinovic, das muss ja bekannt gewesen sein, zu sagen, ja gut, der hilft uns in der Zukunft, die ganzen jungen Spieler helfen uns in der Zukunft. Aber man kann nicht in der Zukunft den Fußball spielen. Der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, was irgendwann mal ist. Und wenn ich sehen würde, da ist eine Entwicklung, zu sagen, ja gut, wir haben viele junge Spieler drin, wenn wir das sagen könnten, wir haben viele junge Spieler drin, die müssen sich jetzt ihre Erfahrungen abholen, die müssen sich ihre Hörner abstoßen und die müssen an solchen Erfahrungen müssen die wachsen, weil die in Ingolstadt jetzt verloren haben. Aber das ist ja nicht der Fall. Da steht Meier auf dem Platz, da steht Eigner auf dem Platz, da steht Russ auf dem Platz, da steht Reinhardt auf dem Platz, da steht Hasebe auf dem Platz. Was soll ich denen für eine Zeit noch geben, wenn die es nicht verstanden haben, dass ein Aufsteiger, das ist jedes Jahr so, Darmstadt macht es auch, dass ein Aufsteiger 100% oder darüber hinaus an Einsatz zeigen wird. Also sorry, das weiß ich auch. Und davon kann ich nicht überrascht sein. Und wenn ich da nichts dagegen zu setzen habe, dann frage ich mich teilweise, ob die vorherigen Bundesligaspiele, ob die nicht aufpassen. Ich weiß ja nicht, was diese Mannschaft untereinander, was sie so besprechen. Aber das kann nicht sein, gerade wenn man so ein bisschen euphorisch in die Saison gestartet ist und auch ein bisschen gesagt hat, wir wollen uns nach oben orientieren, dann kannst du, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Und das, ich war echt wütend, weil, wie gesagt, ich bin, ich kann gut reflektieren, dass Fußball viel Zufall ist und dass man auch mal Pech haben kann. Man kann auch mal einen gebrauchten Tag haben, wo man das Tor nicht trifft, wo man schießt man am Pfosten und der Schiedsrichter pfeift nicht. Egal. Wenn man am Ende des Tages sagen kann, gut, die haben alles gegeben, aber das, da sind mir zu viele Leute in der Mannschaft, die dann komplett abschalten. Und ja, da fehlt dann irgendein Typ. Wobei ich hoffe, dass Reinhard sich in diese Rolle entwickelt, weil er nach dem Spiel auch ein interessantes Interview gegeben hat, was in die Richtung geht, was ich jetzt sagen will. Da fehlt ein Typ, der dann, ja, jetzt nicht übertrieben, aber der die Leute dann anfängt, mal ein bisschen anzuschreien, zu sagen, ey Leute, so funktioniert's nicht. Das, so können wir hier, zumindest in der Halbzeit dann, sagen, ey Leute, was wollt ihr uns verarschen? Hier, wir spielen gegen Hansi Hinterseher und die ganze also sorry, ne.
Ja, das ist es halt. Also genau das ist, du spielst hier gegen keinen übermächtigen Gegner, lässt sich trotzdem eiskalt abkochen, ja. Und das Problem ist ja auch, dass dadurch wieder alles zunichte gemacht wird, was sich halt davor vielleicht irgendwie aufgebaut wird. Ich meine, natürlich war das toll gegen Köln und so weiter und so fort. Und du hast ja auch durchaus einen Ansatz gesehen, aber das wird nicht weitergetragen. Und jetzt also seit mehreren Spielen ist es schon so, dass eine Entwicklung bei der Eintracht nicht wirklich nach oben geht, sondern jetzt zeigt es deutlich nach unten. Du hast jetzt schon auch mehrere Punkte liegen lassen, die du auf jeden Fall hättest holen müssen. Und so stehst du jetzt mit 9 Punkten in der Mitte der Tabelle und plötzlich wirst du auch schon wieder von den Gladbachern überholt. Und es so weitergeht, die ganz schlimm in die Saison gestartet sind, aber einfach mal 3 Siege hintereinander gelandet haben. Jetzt ist plötzlich wieder alles eitel Sonnenschein. Bei uns geht's wieder runter. Das sind halt so Dinge, da kann es nicht so laufen. Das kann nicht so laufen. Aber Basti, sag mal, was hat denn der für ein Interview gegeben, der gute Herr Reinhardt?
Der Reinhardt hat ein Interview gegeben, dass er gesagt hat, dass sich das in den Spielen davor schon so ein bisschen angedeutet hat, was du auch schon gesagt hast, dass es in den letzten 3 Spielen teilweise immer nur so maximal 60 Minuten gut war und dass es nicht sein kann, dass man die Einstellung nicht behält, weil spielerische Mängel können immer wieder passieren, wenn eine neue Mannschaft sich einspielt, bla blub, kann alles sein, aber er hat halt erst in die Kerbe gegangen, dass er gesagt hat, dass sich das auch schon angedeutet hat und ich fand es gut, obwohl er Neuzugang ist, dass er das jetzt auch Kicker-Interview, dass er das auch angesprochen hat. Ich habe, glaube ich, wir stellen es auch in die Shownotes, den Link, weil man da schon sieht, okay, man merkt bei ihm vielleicht so ein bisschen, dass er weiß, dass er neu ist und dann will man ja nicht sofort die Fresse aufmachen, weil man kann ja nicht irgendwo hinkommen und sagen, hey, was geht ab, Leute? Und ich mache jetzt hier den Dicken vor Leuten, die schon mehrere Jahre im Verein sind, das weiß man alles. Aber ich habe bei ihm das Gefühl, und er war einer der, wenn man überhaupt davon sprechen kann, einer der wenigen Lichtblicke, auch wenn es eine Energiesparlampe auf 20 Watt war, aber er war einer der wenigen Lichtblicke in Ingolstadt. Weil ich habe bei ihm das Gefühl, er ist ein sehr reflektierter Spieler und er ist sehr aufmerksam und auch intelligent und dass er so Situationen, dass er die gut analysieren kann. Und ich hoffe, ja, dass er sich dann immer mehr, umso länger er da ist, immer mehr traut, im Mannschaftskreis sowas auch zu sagen, weil ich manchen Leuten, die wir drin haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Alex Meyer ist das auf gar keinen Fall. Und Stefan Aigner ist es auch auf gar keinen Fall, weil er oft mit sich selber beschäftigt ist. Hasebe ist dann auf dem Platz auch zu hektisch, um das zu übernehmen. Schendera ist noch zu jung. Seferovic kann das jetzt teilweise machen und wenn er nicht da ist, sieht man das. Aber wir müssen so einen Spieler haben, der sich nicht mit runterreißen lässt. Und ich habe in dem Interview so ein bisschen das Gefühl gewonnen, dass Reinhardt das sein könnte. Und das hat mir so ein ganz kleines bisschen Hoffnung gemacht.
Klingt grundsätzlich ganz gut. Wie seht ihr denn das von der Aufstellung her? Ist das ein Gewinn oder ist es... Ich meine, wir können es ja nicht großartig anders machen, aber ist die Hereinnahme von Meyer, also der spielt jetzt auch jetzt seit dem Köln-Spiel wieder regelmäßig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das ein bisschen negativ aufs System auswirkt. Natürlich hat er seine Tore gemacht und so weiter und so fort, aber irgendwie erkrankt das Spiel meiner Ansicht danach seit da seine Hereinnahme dahingehend, dass viel auf die Wunderwaffe Meyer gesetzt wird. Also wir holzen den Ball mal nach vorne, schauen, was er draus macht. Und wenn halt nichts geht, dann schießen wir halt auch keine Tore. So kommt es mir irgendwie vor. Und das Gefühl hatte ich auch bei dem Spiel gegen, ich glaube, gegen die Hertha war das. Wo ich auch das Gefühl hatte, dass die gerade in der zweiten Halbzeit, dass es alles nur so lief, naja gut, wir probieren das mal nach vorne zu bolzen, schauen, ob Meyer die irgendwie verwerten kann. Und wenn nicht, dann geht halt nichts. Also mir fehlt auch die Kreativität da vorne.
Sehe ich ja genauso wie du, Marvin. Das ist genau der, also durch Meyer wird das Spiel, ja, die Spieler, wie du schon sagst, orientieren sich an, oh, wie kriege ich denn den Ball jetzt nochmal, einen langen Ball auf Meyer, der macht dann schon was draus und brechen auch teilweise ihre individuellen Wege sozusagen ab. Ich muss wirklich sagen, teilweise Laufwege, wo man dann denkt, was machen die denn? Ja, da wird mal geguckt, oh, Meier steht gar nicht schlecht, hau ich ihn mal aus 30 Metern in den Strafraum und dann wird er schon was draus machen. Das ist ein System, was wir momentan auch, Meier kann die Bälle momentan auch noch nicht so verarbeiten. Das ist, kann auch dran liegen, dass er noch nicht hundertprozentig fit ist. Ich glaube, Basti hat es vorhin schon mal angesprochen. Ich muss aber auch sagen, wo es mir auch so ein bisschen Angst macht, ist, wenn du siehst, wenn Spieler von der Bank kommen und auch gerade mit Hasebe, wurde vorhin gesagt, Hasebe hat mir am Wochenende jetzt sowas von schlecht gefallen, das war wirklich grauenvoll, also Fehlpässe ohne Ende. Er hätte eigentlich meiner Meinung nach auf jeden Fall in der Halbzeit ausgewechselt werden müssen. Das war dann, glaube ich, kam dann irgendwann der Flumm nach ja, der 60. oder sowas.
Genau, sowas so, rund um die 60.
Ja. Und da muss ich wirklich sagen, Flum hat mich auch nicht überzeugt. Aber du siehst, und da hatte Basti vorhin auch schon was Richtiges angesprochen, du hast Spieler geholt wie ein Gasinovic, der uns kurzfristig nicht helfen kann und was angeblich jeder wusste und so weiter. Da frage ich mich natürlich, haben wir Fehler in der, in der Spielerbesorgung, in der Zeit, im Transferfenster, Spielerverpflichtungen wirklich falsch gemacht, dass wir wirklich jetzt gar nicht geguckt haben, was brauchen wir aktuell und Spieler, du siehst das auch, die Abwehr hat mir auch überhaupt nicht gefallen, nur Chipka, grauenvoll, du hast auch vorhin schon, hat einer von euch gesagt, kein Einsatz und so weiter, aber auch technisch grauenvoll, da wirklich, das war ein rabenschwarzer Tag, da musste doch mal ein Jakba bringen, meiner Meinung nach auch, es kam nämlich sehr viel über die linke Seite der Eintracht und also es war generell natürlich ein komplettes, meiner Meinung nach, der Kader, so wie er momentan ist, kann auf keinen Fall bestehen bleiben. Und du hast völlig recht, durch Meier ist dieses Spiel noch statischer geworden. Die Spieler suchen ihn, spielen einen langen Pass drauf, hoffen, dass er was draus macht und trauen sich mittlerweile gar nichts mehr.
Ja, aber das kann man aber einem Alex Meier irgendwie nicht anlasten,
finde ich. Nee, das ist auch so nicht gemeint, sondern das ist vom Trainer her natürlich eine Situation, bringt er ihn, wenn er nicht fit ist, muss ich sagen, und er ist nicht hundertprozentig fit und ja, das gut, System siehst du auch, dass nicht funktioniert. Alle gefeiert, also. Du siehst, dass das System so nicht funktioniert. Und Marvin hat da schon nicht Unrecht, dass das
System so... Ja, aber das System hat ja zum Beispiel gegen Köln hat es ja funktioniert, wenn du ein Frühstor machst und gegen die Hertha sah es in der ersten Halbzeit auch in Ordnung aus. Ich glaube zum... Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil im Endeffekt habe ich mir sehr ähnliche Gedanken gemacht wie du, ob das jetzt an Meier liegt und wir hatten ja schon in den vergangenen Jahren durch ihn immer eine gewisse Statik in unserem System. Haben dann teilweise, konnte Eigner das ausgleichen, teilweise sogar Inouye, man mag es nicht glauben, aber diese Spieler haben wir halt nicht mehr. Wir haben keinen Spieler mehr im Kader, der eine 1-zu-1-Situation auflösen kann, der dann eine Alternative darstellt. Und ich tue mich jetzt schwer bei meiner Analyse damit, ob das jetzt tatsächlich an Meier liegt, weil ich war gegen Hertha und gegen Köln war ich froh, dass er da war. Und ich würde mich schwer damit tun, ihn rauszunehmen jetzt noch. Aber gerade weil er jetzt noch 2 Wochen Pause hat. Aber die Sache ist, ich glaube zum Beispiel, dass es da auch damit einhergeht, dass Seferovic nicht da ist. Ja. Und dass dann dieses Defizit, was Meier immer in ein Spiel reinbringt. Du musst immer, Bruno Hübner hat das ja schon mal irgendwann auch dummerweise öffentlich gemacht, dass er gesagt hat, wenn er Meier nicht trifft, musst du die Gucke fressen oder irgendwas essen, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und das ist ja so, du verlierst 10%, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Seferovic das zum Beispiel gut ausgleichen konnte und das hat dann, wie gesagt, gegen Köln und gegen Hertha in der ersten Halbzeit auch teilweise noch, obwohl er nicht mehr da war. Und auf Schalke war das auch in Ordnung, ein Stück weit. Ich habe das Gefühl, und das kann trotzdem nicht sein, weil das soll keine Entschuldigung sein, dass Seferovics Fehlen, ich könnte es jetzt nicht auseinanderdröseln, ob das jetzt an der Statik von Meier liegt und an der Raute, die ich sowieso nicht mag. Und ob Seferovic einfach diese Löcher, die nicht mehr da sind und dass Seferovic dann quasi dafür sorgt, dass Meier und Castanjos beide ein bisschen in der Luft hängen, weil keiner da ist, der diese Löcher reißt. Und da merkt man erstmal, wir haben es die ganze Zeit, egal wie Meier und Castanjos gefeiert wurden, hier im Podcast haben wir es die ganze Zeit gesagt, dass Seferovic der wichtigste Spieler ist. Und scheinbar hatten wir ja nicht Unrecht.
Ja.
Das kann aber trotzdem nicht sein. Also du kannst nicht von jahrelang von Meier abhängig sein und jetzt sind wir von Seferovic abhängig. Und, ja.
Also das Ding ist Folgendes, dass wenn du dich auf Meier einlässt, und das hat die Eintracht über viele Jahre unglaublich erfolgreich gemacht, das heißt, bist du auf ein Spielsystem irgendwo schon festgeschnitten. Ja, das funktioniert in der Regel auch ganz gut, das hat bei der Eintracht auch viele Jahre immer wieder gut funktioniert, aber es ist halt so, dass du im Endeffekt mehrere Spielsysteme auch zur Verfügung haben solltest. Und für mich ist es aktuell bei Fee nicht der Fall, dass er seiner Mannschaft eine gewisse Variabilität beibringen konnte. Ich glaube schon, dass wenn Meier, Castaños und gerade auch Seferovic, wenn die alle zusammenspielen, dass das gut funktioniert, das haben wir auch schon gesehen. Was aber auch, da schließt sich meine Begründung deiner an, damit zusammenhängt, dass Seferovic mit seiner Einstellung und auch mit seinem Feuer, ich sag mal, er gibt 10%, die 10% dazu, die Meier vielleicht fehlen, weißt du? Und das findet sich dann auf einem ordentlichen Niveau ein. Jetzt hast du seit ein paar Wochen den fehlenden Seferovic, der Mannschaft halt ungemein fehlt und auch die auch schwächt. Und Castaños allein ist ehrlich gesagt fast gar nichts wert. Ja, also ich habe das Gefühl, dass Castaños ohne Seferovic in der Vorbereitung eingespielt haben, komplett unter ferner Liefen läuft und Aigner hat auch noch nicht in die Saison gefunden, so wie es für ihn üblich ist. Und dann ergibt sich halt eine gewisse Schwierigkeit.
Ich finde aber auch, dass Aigner da vorne im Sturm die absolute Fehlbesetzung ist.
Naja, also ganz vorne ist halt auch nicht seine Position.
Ja, deswegen,
also normalerweise aber das ist seine Außenstimme.
Das ist ja das, wo er gerade eingesetzt wird und das passt halt auch vorne und hinten nicht.
Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt, auch was der Dennis gerade gesagt hat, mit dem Gacinovic, dass der überhaupt noch nicht mehr auf der Bank ist. Also da frage ich mich auch, ich habe den letztens wieder in der Frankfurter Innenstadt rumtaumeln sehen und so, ja, also rumtaumeln, der hat nichts getrunken, der ist anscheinend gerade mit seiner Uschi da lang gelaufen. Ja, aber der ist halt da so, der ist ja alle rumgetorkelt und so. Ja, weißt du, denke ich mir, naja, warum spielt er denn nicht mal? Also ich meine, wenn ich einen Spieler kaufe, und wir haben ja keine U23, das heißt, wir haben ja keine Farmliga, wir haben kein Farmteam, wo wir so Leute irgendwie ranführen können. Das heißt, der sitzt jetzt die ganze Zeit auf der Tribüne und kraut sich am, ja, beziehungsweise, das kann ich jetzt hier nicht so sagen, aber er nuckelt vielleicht die ganze Zeit an seiner Cola und ansonsten geht da nicht viel. Also das ist doch auch einfach totaler Bullshit. Wären uns das frühzeitig eingefallen oder hätten wir das frühzeitig gemerkt, hätten wir noch mehr weiter verleihen müssen. Aber dass er jetzt ohne jegliche Spielzeit komplett außen vor ist bei der Eintracht, ist auch absolut dramatisch. Und das sind auch so Dinge, natürlich wurde er nicht optimal eingekauft und dann hast du halt im Endeffekt die Situation, dass du kaum variabel bist auch auf den Außen, dann stellst du den Aigner noch nach vorne, dir fehlt im Endeffekt Seferovic und jegliche Offensivkraft ist eigentlich dahin.
Yep. Sehe ich genauso. Aber ich muss auch sagen, ich finde es schon so, wie der René sagt, dass der Aigner nicht da vorne reinpasst. Sorry, Basti, erzähl du erst mal.
Nee, alles gut. Nee, ich wollte dir eigentlich nur recht geben, was du vorhin gesagt hast mit, du hast es Personenbeschaffung genannt und ich würde es jetzt Kaderplanung nennen. Danke. Weil wir hatten es ja auch hier schon. Das hat ja beim Rechtsverteidiger angefangen, das paar Spiele, bis wir eine Notlösung gefunden haben. Das geht jetzt mit dem Spiel, dass wir schaffen kann. Da geht es ja weiter. Und da, ich habe manchmal bei Fee das Gefühl, er tut so, als wenn er dafür nicht.
Basti, bist du noch da? Hallo?
Ja, hört ihr mich?
Ah, ja, jetzt wieder alles da.
Jetzt höre ich dich wieder gescheit, ja.
Okay, sorry.
Fängst du nochmal an mit, du nennst Kaderplanung und rechts außen, glaube ich?
Ach so, ja, wir hatten ja die ganze Zeit dieses, dass wir gesagt haben, mit dem Rechtsverteidiger hat es schon angefangen und jetzt zieht sich das so quasi durch, dass wir sagen, auch ein Spieler, der auf außen 1-1-Situation auflösen kann. Da frage ich mich, hallo?
Ja, alles gut.
Das stimmt bei mir. Nee, auf jeden Fall. Der Fee tut aber immer so, als wenn er dafür nichts könnte.
Ja.
Also ich frage, das hat mir in der Vorbereitung, haben wir das schon uns gewundert, wie das mit dem Rechtsverteidiger, mit Hasebe so nicht auffallen konnte. Und da frage ich mich, jetzt taucht das nächste Problem auf, wir haben jetzt gar keinen schnellen Außen. Und Gacinovic kann, weiß ich nicht, wann er spielen kann, der hat doch auch schon U21 gespielt. Und ich habe jetzt Augsburg gegen Belgrad gesehen, da hat sein Teamkamerad, der Zivkovic, gespielt, der auch parallel im Gespräch war bei uns. Der sah jetzt nicht aus wie ein kleiner Bubi, der konnte auch gut spielen, hat gegen Augsburg ein Tor gemacht, ein oder zwei. Also das kann ja, wir haben ja hier keinen 15-Jährigen geholt, gerade Real oder so, sondern der müsste ja mal, keine Ahnung, also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber da wurden ja offensichtlich dann ein paar Fehler gemacht. Und ich habe, was mich manchmal dann nervt, dass die Verantwortlichen sich dann im Nachhinein so hinstellen, als wenn die dafür nichts könnten.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Fakt ist, dass Armin Fee jetzt auch mal Lösungen präsentieren muss. Denn mir ist das auch alles zu unbeteiligt, wirkt für mich auch ein bisschen fernab. So nach dem Motto, es wird sich da auch hingestellt, als würde ihn das nur tertiär irgendwie berühren. Fakt ist, dass er jetzt für Lösungen sorgen muss. Und die muss er jetzt spätestens bei dem kommenden Spiel auch parat haben. Denn es ist ganz klar, dass bei der Frankfurter Eintracht ein Abwärtstrend erkennbar ist. Du hast natürlich bei dem Spiel gegen Ingolstadt kamen viele Faktoren negativ aufeinander. Da hat auch ein Radetzky plötzlich auch ganz schön viel Müll gemacht. Ich erinnere an die Szene, ich glaube, weiß nicht, ob das in der kurz vor der Pause war oder kurz nach der Pause, ich glaube, es war kurz vor der Pause, weil er eigentlich einen Elfmeter verursacht hat. Also man hätte zumindest hätte man einen Elfmeter geben können, ja. Und dann das 0-2, das war ein ganz gruseliges Tor, ja, das auch nur dadurch passiert ist, dass er sich beim Rauslaufen komplett verschätzt hat. Also da kommen dann natürlich viele Dinge aufeinander. Ich denke jetzt nicht, dass Radetzky jetzt mehrere solche Ausfallerscheinungen hat, aber trotzdem, wir müssen einfach sehen, dass wir jetzt als Frankfurter Fußballverein dementsprechend auch wieder die Kurve bekommen, denn ich sehe die Zeichen, die ganz klar nach unten zeigen. Und es kann eigentlich nicht sein, dass wir eigentlich mit einem anderen Anspruch gestartet, uns jedes Jahr wieder auf einer selben unbefriedigenden Position einfinden und es überhaupt keinen Fortschritt gibt.
Ja, das finde ich auch. Das schließt an das an, was ich vorhin gesagt habe. Und das, was du genau jetzt gesagt hast, das sehe ich ganz genauso. Der Armin Fee tut echt so, als wenn ihn das nicht betreffen würde teilweise. Und er stellt sich jetzt nach den Spieltagen hin, nach den ersten, und sagt, ja, vielleicht müssen wir unsere Ansprüche nach unten schrauben. Da frage ich mich, das kann er ja nicht ernst meinen. Also ich will wenigstens, der ist hier in der Führungsposition, er hat viel Vorschusslorbeeren gekriegt, obwohl er uns damals dann verlassen hat und alles mögliche, egal. Er wurde wieder mit offenen Armen empfangen. Dann stellt er sich nach 8 Spielen hier hin und sagt, ja, vielleicht müssen wir unsere Ansprüche runterschrauben. Da frage ich mich, Alter, das kannst du ja denken, aber das darfst du doch nicht sagen. Ich will wenigstens hier einen Trainer haben, der wenigstens nach außen hin mir verkauft, als wenn er wüsste, was er tut. Und selbst wenn er sich hinstellt und sagt, ja, wir müssen XY noch lernen oder sonst irgendwas. Aber ich habe keinen Bock, dass der Trainer sich so hinstellt und einfach so genauso ratlos ist wie ich. Also ich werde nicht dafür bezahlt. Wir können das von außen nur betrachten. Wir haben keine Internas. Aber ich will wenigstens jemanden haben, der das nach außen hin so verkauft, als wenn er wüsste, was er tut. Selbst wenn er es vielleicht gar nicht weiß. Aber das hat mit dem Rechtsverteidiger-Scheiß angefangen, dass wir gefragt haben, ja, Alter, das müsst ihr doch schon sehen. Und das zieht sich jetzt weiter, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ach so, wir müssen unsere Ansprüche runterschrauben, alles gut. Weil dann kann er mir nämlich auch diesen langfristigen Plan nicht mehr verkaufen, weil dann müsste er sagen, ja, wir haben einen Plan, der ist auf 3 Jahre ausgelegt und da sind mit Rückschlägen zu rechnen. So, wenn er mir das so verkauft, dann würde ich vielleicht denken, gut, alles klar, das hier sind alles kurzige Sachen und dann mangelt es nicht an irgendwelchen Sachen, die wir müssen. Wir bilden hier gerade keine Spieler aus. Wir haben viele erfahrene Spieler in der Mannschaft. Da brauchen wir keiner erzählen, dass die das lernen müssen. So wie vergleichbar zum Beispiel, als Favre Gladbach damals aus der Scheiße geholt hat. Das hat bei denen auch lange gedauert. Da hat Fronzek auch viel verbrannte Erde hinterlassen und viel komische Spieler. Aber wenn ich das Gefühl hätte, Armin Fee hat das und das vor und wir spielen die ganze Zeit, keine Ahnung, wir spielen mit irgendwelchen Jungen, Spieler und die machen Fehler. Da ist doch kein Mensch sauer. Es ist doch kein Mensch sauer, wenn irgendein 19-jähriger Innenverteidiger einen Fehler macht oder ein 20-jähriger Linksverteidiger oder sonst irgendwas. Da sagt ja niemand was. Aber sich nach diesem Spiel hinzustellen, sagen, ja, wir müssen unsere Ansprüche runterschrauben, wie ein beleidigte Leberwurst gegenüber der Mannschaft öffentlich, und das hat der Hübner auch gemacht, sich ja hinzustellen und die Mannschaft anzufacken, mit allem Recht, da frage ich mich trotzdem, sollte man nicht nach außen hin ein geschlosseneres Bild abgeben, dass quasi der Zusammenhalt bestehen bleibt. Ich mag Trainer lieber, die sich vor die Mannschaft stellen, weil sie damit zugeben und beziehungsweise sich bewusst sind, dass sie dafür verantwortlich sind, wie Mannschaften spielen. Deswegen sind die angestellt. Mhm. Und ich kann mich nicht hinstellen und mich plötzlich von meiner Mannschaft distanzieren, vor der ich in 2 Wochen erwarte, dass sie sich gegen Gladbach den Arsch aufreißt.
Ja, also ich finde noch einen Punkt sehr beachtenswert, den du auch genannt hast, ist wirklich die Tatsache, dass wir wirklich mit keinem Ausbildungsteam hier spielen. Ne? Ich mag es ja grundsätzlich, wenn du mehrere Spieler mit reinstellst, die dann langsam heranführst und dann dementsprechend auch einen längerfristigen Plan verfolgst. Aber das ist bei der Eintracht wirklich nicht der Fall. Ich gebe es den beteiligten Personen, dass Radetzky ein Spieler ist, genauso wie Castaños, der neu in der Bundesliga ist und sich dementsprechend vielleicht erstmal an ein gewisses Klima gewöhnen muss. Das ist aber bei den ganzen anderen Spielern nicht der Fall. Das sind alles gestandene Bundesligaspieler. Selbst ein Schindler ist bei weitem schon über seine erste Bundesliga-Saison hinaus, ist trotzdem noch der Jüngste. Aber du hast hier keine Mannschaft, die sich im absolut im Aufbau befindlich ist, sondern das sind alles mehr oder weniger gestandene Bundesligaspieler. Und die, von denen dürfte man ausgehen, dass sie sich gegen einen Aufsteiger besser schlagen.
Was man ja auch sagen muss, ist, Fee hat sowieso meiner Meinung nach einen großen Anteil auch an den schlechten Ergebnissen der letzten Zeit oder auch an zumindest, wo man sich fragt, was treibt der denn da? Das war, glaube ich, gegen Hertha, glaube ich, war das letzte Spiel, wo er Waldschmidt dann eingewechselt hat und dann kurz vor Ende oder als Tor gefallen ist, dann wieder ausgewechselt. Also dann jetzt muss ich auch sagen, wieder Waldschmidt in der Situation zu bringen, ich weiß nicht, ich glaube, du bist gerade 1-0 in Rückstand geraten, tauscht dann Castaños. Waldschmidt für Castaños war auch meiner Meinung nach ein sinnloser Wechsel, komisch, ja, der kannst da dann so einen jungen Spieler, der soll es dann reißen, hier noch in den letzten Minuten eventuell den Ausgleich zu machen, meiner Meinung nach totaler Blödsinn und wirklich, da frage ich mich, was macht Feder, was denkt er sich bei solchen Wechseln und auch generell bei der Ausstellung, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, meiner Meinung nach ist das momentan, kann sich Fee auf keinen Fall da zurücklehnen, kann sagen, ach ja, naja gut, wir haben halt Verletzte und Seferovic fehlt und so weiter und wir können nichts machen, haben Pech und haben einen scheiß Kader, können wir nichts machen, wir haben kein Geld, sondern das ist wirklich meiner Meinung nach, aus dem, was er zur Verfügung hat, macht er momentan wirklich gar nichts oder zumindest viel, viel, viel zu wenig. Und weiß ich nicht, ob das momentan so die beste Zeit von Armin Fee bei der Eintracht ist, meiner Meinung nach nicht, aber gut, vielleicht wird's ja noch.
Ja, die Sache, was mich bei der Sache irritiert, ist genau das. Die Langfristigkeit fehlt mir. Also mir fehlt, das hat, wir haben gegen Augsburg gedacht, gut, da haben wir uns schwer getan gegen tiefstehenden Gegner, dann haben wir es gegen Köln besser gemacht, weil wir ein frühes Tor gemacht haben. Aber auf mich wirkt Fee teilweise so, als wenn er oft damit beschäftigt ist, seine eigenen Fehler zu korrigieren und aber gar nicht irgendwie ein Gesamtkonzept im Kopf hat, wo er dann sagt, gut, das ist unser Ding, da werden wir Rückschläge erleiden. Vor der Saison hat er es ja gesagt, mit unserer tollen offensiven Spielweise werden wir Rückschläge erleiden, alles gut.
Die tolle Offensive?
Ja, das ist nämlich der Punkt. Und das ist ja keine Dings. Wir sind ja nicht in Ingolstadt, haben ja nicht 4-3 verloren.
Genau.
Weil die Abwehr nicht gestanden hat, sondern wir haben in Ingolstadt gar nichts gemacht. Die Mannschaft war völlig überfordert mit dieser Raute und gegen eine Mannschaft zu spielen, die Räume so eng macht wie Ingolstadt. Gegen Hertha hat sich das schon angedeutet, ich habe es auch vor ein oder zwei Wochen im Podcast gesagt, da ist die Eintracht, die steht sehr zentral und dann haben wir diesen Außenspieler, haben wir nicht, weil Aigner ist außer Form und den anderen haben wir gar nicht. Das ist jetzt so, das hat Fee mit zu verantworten. Und der Dave Mitchell hat heute getwittert, dass wir das unbedingt sagen sollen. Was der Max im Rasenfunk gesagt hat, als er bei uns zu Gast war, scheint sich so ein Stück weit auch zu bewahrheiten, in dem Sinne, dass Fee... Ja, der Max hat es damals so formuliert, dass er keinen Ballbesitzfußballplan sieht bei Fee, um tiefstehende Mannschaften zu knacken. Mhm. Und das bewahrheitet sich ein Stück weit. Wobei ich habe das Gefühl, er ist auf dem Weg und sucht was. Weil wir brauchen dringend ein Sicherheitssystem gegen tiefstehende Gegner, dass die uns nicht auskontern. Und dass man vielleicht auch mal dreckig gewinnt mit einer Standardsituation, wenn man merkt, weil das machen ja viele Bundesligisten, machen das ja. Die machen ja... Die stellen sich hinten rein und denken, der Gegner soll mal machen. Es gibt ganz wenige Mannschaften, die Bock haben, das Spiel zu machen. Aber da muss man ja drauf vorbereitet sein. Und da sehe ich bei Fee momentan, vielleicht überlegt er sich gerade was, aber er verkauft es auf jeden Fall ganz miserabel, was mir kein gutes Gefühl gibt. Weil auf mich wirkt alles sehr, sehr konfus.
Mit den Pässen und Ballbesitz und so weiter hast du natürlich dann so ein Problem, wenn du ein Spiel im Gegner hast wie Ingolstadt, wo du das ja... wie du schon sagst, brauchen kannst, hast du dann so einen Spieler wie Hasebe, der, glaube ich, eine Zweipassquote von unter 50% hatte und das natürlich an so einer Schlüsselstelle, wo du weißt, der macht einen Fehler, wir sind alle in Bewegung nach vorne und dann hast du noch die Dramtüten hinten in der Abwehr mit Russ, Oczipka und Zambrano, die wirklich dann da hin und her hinterher getrabt sind. Das waren jedes Mal total heikle Situationen, die da entstanden sind. Also ich muss auch wirklich sagen, der Hasebe war da wirklich auch ein Spieler, womit du das System überhaupt nicht hättest spielen können, weil einfach jeder zweite Ball ist da irgendwo in die Bahn gegangen oder direkt in den Lauf vom Gegner. Damit bist du ja eigentlich offen. Da hast du schon fast verloren. Klar ist das was, du hast völlig recht, das ist das Mittel und Fee sucht das auch so ein bisschen, aber mit dem Spieler Hasebe zum Beispiel, sind wir jetzt wieder bei der Kaderplanung und den Kader, den wir haben, im Moment funktioniert es nicht. Der ist einfach da nicht in der Form, um das zu machen. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass er immer noch denkt, oh Gott, ich bin hier Rechtsaußenverteidiger und ist da noch verwirrt vom Anfang der Saison so ungefähr. Aber der hat ja definitiv auch noch nicht das Niveau erreicht. Und gerade an diesen Schlüsselpositionen brauchst du eben sichere Spieler, die sichere Pässe spielen, die eigentlich Passquoten weit in den 90% haben, um da wirklich das Spiel wirklich in deine Richtung zu leiten. Ansonsten hast du da immer Probleme, wenn du gerade in der Vorwärtsbewegung bist, der Ball wird so schlecht gespielt, die anderen kontern dich aus. Hat mir jetzt meiner Meinung nach, war das sehr auffällig und deshalb der Wechsel von Hasebe sowieso viel zu spät, aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, muss man natürlich gucken, wie löst man das Problem. Ich weiß nicht, Basti, hast du da irgendwie noch einen Ansatz oder siehst du das denn ähnlich wie ich oder siehst du das anders?
Ich sehe das genauso wie du. Ich sehe das nur, Hasebe hatten ja die letzten Wochen auch schon ein bisschen so, dass er ein bisschen durch den Wind war. Aber ich sehe die Schuld, dass er durch den Wind ist, nicht mal unbedingt zu 100% bei ihm. Klar, man kann auch Form schwächen, das haben alle Spieler. Ich sehe es halt zum Beispiel, dass Hasebe seine in dieser Saison ist auch gar nicht mehr da. Also ich sehe Hasebe als zweiten Sechser neben irgendjemanden. Am besten neben Stendera, weil dann kann Hasebe sich auf Löcher stopfen und viel Laufarbeit, das kann er. Er ist auch für einen Sechser, ist er dann auch technisch stark genug. Aber er ist für mich keiner, und wenn wir reden in der Raute, reden wir nicht von Sechsern, sondern von Achtern. Er ist für mich kein Achter. Auf der Raute müsstest du eigentlich links und rechts zwei Stenderas haben. Dann hast du zwei Spieler, die spielerisches Element haben, die auch in die Zentrale rücken können. Und wie du es gesagt hast, das geht gar nicht. Dafür ist er in seiner Spielart viel zu hektisch. Ich glaube, was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube, der hat eine Passquote von 40% gehabt. Das heißt, das sind 60% Fehlpässe. Und das kann auf Bundesliga-Niveau sollte das eigentlich nicht passieren. Nee. So eine Passquote hat Darmstadt, aber die bolzen auch jeden Ball nach vorne. Also,
ja, gut, aber die spielen halt auch einen ganz anderen Fußball
als das hier, meine ich. Ja. Das ist genau das. Ich glaube zum Beispiel, dass Sebe auch ein Opfer davon ist, die Raute durchdrücken will, weil er gedacht hat, gut, wir müssen irgendwie das mit Meier da machen. Obwohl wir an zwei Stellen die Spieler dafür nicht haben, weil Meier ist für mich auch kein Zehner in dem Sinne. Dem würde ich in der Raute, weil er ist auch keiner, der dann eine Spielmacherposition hat als Zehner, der irgendwie das Spiel an sich reißt.
Kann er ja auch nicht. Kann er
eben. Ja nicht. Nee. Der Meier ist ja im Endeffekt der Meier eine 9,5. Der ist einer, auf den kannst du dich nicht verlassen. Der kann zwischen den Linien wandeln, so Thomas Müller mäßig, und steht dann irgendwo, wo er das Tor macht. Aber du kannst das Grundgerüst von deinem System, da hast du dann schon mal Hasebe auf der rechten Mittelfeldposition und Meier auf der 10, also schon mal zwei Spieler, die in dieser engen Raute, wo es so viel um Kurzpass geht und wo es viel um spielerische Lösungen geht, um Schnittstellenpässe, hast du schon mal zwei, die das nicht so drauf haben. Und dann wird es dann eng. Aber das System, was diesen Spielern Sicherheit verleihen würde, dieses 4-2-3-1, das können wir ja nicht spielen, weil wir für links keinen haben, weil wir Inouye verkauft haben und weil Gacinovic irgendwie immer, wahrscheinlich muss Gacinovic erst aus der Pubertät rauskommen. Gut, aber sowas weiß ich vor der Saison. Und ich weiß auch, dass es sein kann, wenn ich da Gereski ausprobiere und den ausprobiere, dass du mit 20 und 17-Jährigen, dass es sein kann, dass es nicht funktioniert. Aber er holt sie eine Halbzeit, dann holt er sie eine Halbzeit wieder raus. Dann holt der Hasebe eine Halbzeit raus. Dann macht er hier, korrigiert er was. Armin Fee ist, sorgt auch nicht dafür, dass diese Mannschaft, die sowieso schnell nervös wird, auch unter Schaf war das schon so.
Ja.
Wir sind eine Mannschaft, wo 80% in meinen Augen, ohne es beleidigend zu meinen, sind das Weicheier. Und die kommen nicht auf den Platz mit dem Kopf nach oben und sagen, Alter, was wollt ihr? Wir ficken euch heute. Sorry für die Wortwahl. Sorry,
ist mir rausgerutscht. Ist aber jemand ganz schön eskaliert.
Ja, das ist gut, sorry, das ist mir rausgerutscht. Nein, aber heute und ich so mit der Brust raus auf den Platz zu gehen. So ein Spieler wie Bastian Schweinsteiger hat auch mit Sicherheit nicht die überragenden Weltklasse-Qualitäten. Aber wenn du siehst, wie er auf den Platz geht, das ist was anderes. Bei der Eintracht hast du manchmal das Gefühl, sobald die Eintracht ein Gegentor kassiert oder sobald ein Gegner aggressiv ist, gehen die Köpfe nach unten. Dann guckt Meier guckt auf den Boden, Aigner guckt auf den Boden. Hasebe fängt an zu lamentieren und wird ganz hektisch. Stendera kann das noch nicht so leisten, weil er natürlich auch ein junger Kerl ist und der erstmal sehen muss, dass er selber Ruhe reinkriegt. Die Eintracht müsste echt eine Mannschaft sein, die so ein bisschen asozial in Anführungszeichen wird, dass sie sich nicht so leicht einschüchtern lassen. Und das fehlt der Eintracht. Und Armin Fee trägt mit diesen ganzen Umstellungen und dieser Suche mitten in der Saison, hallo, wir hatten eine Vorbereitung, Rechtsverteidiger, ja. Baustelle, da Baustelle, trägt der nicht dazu bei, dass diese instabile Mannschaft in meinen Augen sich irgendwie festigt.
Obwohl ja. Joski das ja gar nicht schlecht macht.
Den finde ich auch geil. Den habe ich mir auch neben Reinhardt als positives Beispiel aufgeschrieben.
Ja, okay. Das, ich halt wünschen, wenn ich merke, dass gewisse Mannschaftsteile einfach nicht so gut funktionieren, da würde ich schon Dinge probieren, aber ich würde dann auch mit allen Konsequenzen dazu stehen. Und ich würde mir das durchaus wünschen, wenn ich immer wieder höre, ich meine, du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, und ich habe es auch schon in der Presse vernommen, ja, das hängt auch damit zusammen, dass Inouye gegangen ist. Leute, ganz ehrlich, seit tickt ja noch ganz richtig. Ja. Inouye war für die ganzen Jahre nie der absolut starke Punkt in dem zentralen Spiel der Mannschaft. Also das war immer nur, das lief mal ganz okay, aber meistens lief es nicht wirklich. Also, dass er jetzt weggegangen ist, kann jetzt nicht den Untergang der Eintracht bedeuten. Ja, ich wäre wirklich dafür, die Persönlichkeiten, die Spieler, die du hast, einfach auch weiterhin nach vorne zu tragen und denen einfach Spielzeit zu geben, wie ein Waldschmidt, wie ein Gereski, wenn er fit ist. Und auch im Zweifel probiere ich es halt mal 3 Spiele hintereinander mit Cutlets auf der Position, auf der Linksposition. Die Leute, die brauchen halt auch einen gewissen Groove, um einfach mal in der Bundesliga rein und anzukommen. Und dann muss ich da diesen Weg halt auch gehen. Aber vielleicht versprechen die mir zumindest einen ansprechenden Einsatz. Und da wäre auch schon mal viel gewonnen mit. Also für mich ist es so, wenn ich die Spieler nicht so zur Verfügung habe, wie ich sie mir wünsche, dann muss ich mir Optionen basteln. Und eine Option wäre einfach, Leute reinzuwerfen, die hungrig sind, von denen ich zumindest ausgehe, dass sie hungrig sind. Du musst neue Reizpunkte setzen. Und das ist auch so ein Punkt, was momentan Fee einfach nicht macht. Er setzt keine Reizpunkte. Er lässt eigentlich die Leute in Kladderadatsch zusammenspielen, die halt eigentlich meistens spielen. Zabrano und Russ und so weiter und so fort. Und Chipka, den lässt hat er ja auch spielen lassen, obwohl er nur Rotze gespielt hat. Ja, da muss ich dann auch mal neue Reizpunkte setzen. Castaños, der ist für mich zumindest fürs nächste Spiel definitiv nicht gesetzt, weil den Schuh, den er sich da zurecht gespielt hat, das kann er nicht nochmal bringen. Und dann spiele ich aber eine Mannschaft, die, also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ernsthaft nicht, weil ich gucke mir die Mannschaft aus Ingolstadt an, da ist jeder Spieler im Endeffekt schlechter. Da wird zur Halbzeit sogar dieser Brigerie eingewechselt. Brigerie hat in der letzten Saison wirklich eine ordentliche Saison in Darmstadt gespielt. Davor ist er aber unter Ferner lief in Dresden rumgeguckt, ja. Das ist wirklich, das sind alles keine Überfußballer und gegen solche Spiele lassen wir uns hier, oder Matthew Lecky, selbst der spielt über 90 Minuten gegen die Frankfurter Eintracht. Der hat beim FSV immer eine ganz gute Saison gespielt, aber es ist auch nochmal ein Unterschied, dass die Spieler im Endeffekt bessere Partien machen als die von der Eintracht. Das frustriert mich, aber da hängt es auch wirklich mit der Einstellung zusammen, denn das Selbstverständnis der einzelnen Spieler der Frankfurter Eintracht zu sagen, wir sind die Eintracht, wir müssen hier den Aufsteiger ordentlich bespielen, dass wir hier 3 Punkte rausholen, das fehlt mir und es ist eine Kulmination, es ist das, was dazu führt, dass die Eintracht einfach selbst gegen so einen Gegner abfällt und das frustriert mich und da muss Fee endlich Lösungen für finden und wenn er sie nicht findet, dann wird es im Endeffekt noch ein ganz stürmischer Herbst.
Ja. Lucien Favre ist frei.
Ja, frei sind genug, ja.
Ihr habt schon richtig gesagt, Marvin, du hast es eben auch richtig gesagt, ein Lecky ist ja kein guter Spieler in dem Sinne, oder kein wirklich gestandener Bundesligaspieler, aber du hast gemerkt, jeder Ball, wo er dann nochmal nachgegangen ist, der erste Ball war vielleicht so ein bisschen im Duell, dann ist er nochmal nachgegangen, haben immer die Ingolstädter an jeder Stelle, Lecky war dann bestes Beispiel für, immer wenn der nochmal in Zweikampf gegangen ist und dann ist der Ball hochgeflogen und dann sind sie mit den Köpfen hin, der ist ja auch nicht riesig oder kann ja keiner sagen, ah ja gut, hier, der hat jetzt eine Statur, da kannst du nicht gegenhalten, jedes Mal und das passt auch wieder zu dem, was Basti gesagt hat, sobald die Spieler ein bisschen Biss haben, die Gegner, dann gehen die Köpfe runter, ach, haben wir einen Ball wieder verloren, verdammt, traben wir wieder hinterher, grauenvoll. Also du hast richtig gerade auch, Marvin, gesagt, wenn du schon die Spieler nicht hast, die Auswahl an Qualität, zur Not ein paar junge, hungrige oder auch mal einen, der nicht technisch so versiert, ich weiß jetzt nicht, vielleicht Medojevic einfach mal reinsetzen, der tritt dann halt mal blöd hin und dann Dings, aber der setzt dann vielleicht nochmal auch im Mittelfeld nochmal ein Zeichen, wo du einfach siehst, okay, hier, wir lassen uns nicht jeden Ball hier einfach vom Fuß wegnehmen und naja, dann joggen wir halt wieder hinterher und ja, wir haben ja hinten noch Radetzky stehen, der wird auch noch was halten, geht halt so überhaupt nicht. Und das ist vielleicht, wie du schon gesagt hast, der Knopf, der da vielleicht geschaltet werden muss, ist, setz junge Spieler ein, heiße Spieler, die keine Spielzeit bis jetzt bekommen haben. Ist halt die Frage, haben wir sowas überhaupt noch? Oder haben wir da die jetzt so vergrault alle? Das ist ja auch so ein Thema, wo wir ja drüber reden müssen. Was haben wir überhaupt noch von dieser Situation oder von dieser Seite her überhaupt zur Auswahl?
Ja, das ist ja das Nächste, was du ansprichst, ist ja genau das, weil der Fee ist jetzt auch nicht einer, ich habe nicht das Gefühl, dass er einer ist, der Spieler auch dann so gut aufbauen kann, weil er hat Gereski hat er eine Halbzeit spielen lassen gegen Augsburg, Und dann war er nicht mehr gesehen nach den ersten zwei Spielen komplett raus. Waldschmidt ein- und ausgewechselt. Das gibt den Spielern natürlich nicht Selbstvertrauen. Und ich kann Fee in dem Sinne verstehen, dass er dann vielleicht so junge Spieler nicht unbedingt jetzt einbauen will, weil die Mannschaft eh schon am Arsch ist. Aber dass die Mannschaft am Arsch ist, ist seine Schuld. Und das kann nicht sein, weil wir würden hier niemals so meckern. Und wir meckern schon viel auch. Ich meine, das war jetzt ein Spiel. Wir reden hier so, als wenn es jetzt schon seit 8 Wochen so wäre. Aber das Ding ist einfach, ich würde einem Luka Waldschmidt niemals böse sein, wenn er einen Fehler macht. Ich würde Gereski ja nicht böse sein. Niemals.
Genau das ist es. Genau das ist es. Weil die sich noch einspielen müssen. Die müssen sich erst in der Bundesliga einspielen.
Die müssen es ja lernen und die werden in ihre Loch fallen. Aber die müssen ja spielen, um in ein Loch fallen zu können.
Genau.
Darum geht's ja.
Aber also, Nachlässigkeiten eines Otschipka, eines Nicht-Einsatz, auch Meier mit einer gewissen Nachlässigkeit, Zambrano, auch Russ, da hört für mich dann das Verständnis auch irgendwann auf, weil es immer noch fucking Bundesliga hin. Ich muss endlich mal zeigen, was das eigentlich auch bedeutet und kann mich halt gegen Aufsteiger nicht so einkochen lassen. Und für mich ist es auch nicht nur das Spiel gegen Ingolstadt, weil ich fand auch die Partie gegen Schalke, wo wir verloren haben, fand ich unglücklich und auch unschön. Und auch gegen die zweite Halbzeit von der Hertha, gegen die Hertha, fand ich richtig beschissen. Und es zieht sich halt für mich jetzt einfach nur so weiter. Das ist also nicht singulär zu betrachten.
Oder? Nee, das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Das ist halt ein gefährlicher Trend, den wir uns definitiv nicht hingeben sollten. Ja. Denn wie gesagt, die anderen Mannschaften holen alle auf. Gladbach wird uns nächste Woche bestimmt mit Sicherheit, ja, wir werden ja dann auch mal bald gegen die spielen, aber dann auch vielleicht sogar überrunden. Und dann kommen noch andere Mannschaften, zum Glück gehen auch noch einige Mannschaften runter. Aber es ist alles sehr eng, ja, und wir müssen sehen, dass wir unsere Punkte endlich mal holen.
Ja, ich finde aber gerade, was du eben gesagt hast, ist für mich das Allerärgerlichste. Weil guck dir mal an, wer auf Platz 4 ist. Hertha. Die Bundesliga ist so scheiße.
Und ja.
Da sind so Graupentruppen von Michael Preetz gemanagte Mannschaften sind auf Platz 4, die auch kein Überfußball spielen. Köln gewinnt 3-0 in Schalke. Das ist alles unser Level. Und wenn die Eintracht mal den Kopf hochgenommen hätte, dann hätten wir in Hamburg was holen können. In Schalke mindestens einen Punkt. Gegen Hertha musst du das Ding dann zumachen. So, dann reden wir jetzt hier nicht so. Dann tanzen wir und singen betrunken Europacup-Lieder. So, ist aber nicht passiert. Und es wird bei der Eintracht, ich habe das Gefühl, es wird immer so bleiben. Die Eintracht ist so, ja, die kriegt das nicht hin.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du bist jahrelang, und es zieht sich immer wenn du das Gefühl hast, boah, sobald ich zu einem Kollegen von mir sage, ey, stell dir mal vor, wir gewinnen die nächsten zwei Spiele, zack, bam, kannst du unterstellen. Ich habe es im Rasenfunk zum Rebiger gesagt, dass ich gesagt habe, macht euch keine Sorgen, sobald nur der Anflug von Euphorie da ist, verkackt es so, zack, wir spielen dann 0-0, haben nicht gewonnen. Und mittlerweile kennt man es als Eintracht-Fan. Eigentlich bin ich ja der Dumme, dass ich mich aufs Neue immer noch drüber aufrege. Aber ich habe keinen Bock, diese Emotionen zu verlieren, sauer zu sein, weil dann ist es mir egal und das ist noch behinderter. Und ich will einfach nur, bitte, ich will gar nicht viel. Ich will einfach nur, wenn mir einer sagt, ey, bis die Eintracht erfolgreich ist, das dauert 3-4 Jahre, sage ich, alles klar. Aber dann bitte zeig mir einfach, dass das der Weg ist. Und zeig mir nicht diesen Armin Fee, was er macht, dieses Wankelmütige. Und du hast das Gefühl, heute ist das scheiße, und morgen ist da, ach, dann wechsle ich schon wieder aus, wie so ein, als wäre er schwer depressiv und könnte sich nicht mehr entscheiden. Und macht hier das und macht da was und macht da was. Ich will einen sehen, der mir das Gefühl gibt, Alter, macht euch keine Sorgen, auch wenn was schief geht, wir kriegen das in den Griff und unser Ziel ist, in 3, 4, 5 Jahren eine etablierte Mannschaft zu sein, die um Platz 6, 7 mitspielt, Transferwerte generieren, alles gut. Aber dieses Gefühl geben mir die Verantwortlichen gerade nicht und die Mannschaft gibt mir das auch nicht. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Und ich will einfach, dass die Eintracht, so diesen allerletzten Schritt Pfütze und die Eintracht tritt jedes Mal wieder in die Pfütze rein.
Ich verstehe das. Ist ja auch ehrlich gesagt der Gedankengang, mit dem ich mich auch immer wieder rumtragen muss, weil von Entwicklung und von Progress mehr oder weniger kann halt keine Rede sein. Es ist Stillstand auf einem relativ akzeptablen Niveau, aber halt nichts. Weißt du, ach, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt bin ich auch gerade sehr, sehr frustriert, weil wenn ich mir die kommenden Spiele anschaue, wir haben jetzt gegen einfache Gegner.
Das ist es ja, lassen. Die Brocken kommen überhaupt.
Und da kommt jetzt noch was, na gut, jetzt bald gegen Gladbach und dann gegen Hannover. Solche Konkurrenten, die musst du auch abfertigen, aber mit so einer Einstellung wird es halt. Und ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob Fee eine Lösung dafür findet. Ich denke, wir werden sehen. Ingolstadt war jetzt ein absolutes Tief. Es war ein absoluter Ausreißer nach unten. Ich hoffe, dass sich diese Ausreißer nicht nochmal in dem entsprechenden Maße wiederholen.
Na, wir haben ja jetzt erstmal Länderspielwoche und damit ja ein bisschen Gelegenheit, das alles ein bisschen aufzuarbeiten. Das setzt allerdings halt auch voraus, dass du halt ein Konzept hast. Und das war ja das, was Basti ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen hat. Das scheint ja im Moment nicht so wirklich existent zu sein.
Ja, es fehlen halt auch etliche Spieler wieder, oder? Also um dein Konzept aufzuarbeiten und so weiter. Du hast ja wieder 8 Abstellungen, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen hatte.
Ja. Das ist aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass ich dass ich bei 2 Wochen dann irgendwie ein Konzept einstelle. Ich hör jetzt auch absolut damit auf, mir solche Gedanken in den Kopf einzupflanzen, von wegen, als ob das was bringen würde, wenn die mal 2 Wochen Zeit hätten, weil es ist de facto nicht so. Ich denke, wir müssen in der langen Zeit, in der wir hier den Podcast jetzt auch schon machen, ich habe jetzt gerade Revue passiert, das sind teilweise sogar schon fast 6 Jahre, René, ne? Und da müssen wir auch mal Revue passieren lassen und müssen kritisch sein, wenn wir darüber nachdenken, dass wir immer wieder so eine Hoffnung hatten, dass vielleicht in Länderspielpausen vielleicht das eine oder andere eingestudiert wird, aber es war seltenst der Fall, dass du eine deutliche Besserung danach gespürt hast. Ja.
Trotzdem tut uns, glaube ich, die Länderspielpause diesmal gut, weil wir wirklich in so einem Abstiegsstrudel, wollte ich schon sagen, aber im Endeffekt sind wir ja wirklich, wir befinden uns ja momentan auf so ein bisschen absteigenden Ast und vielleicht tut es uns ganz gut, dass hier die Pause ist. Aber Marvin, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, ist vollkommen okay. Es ist zumindest insofern gut, weil dann vielleicht ein Seferovic am Ende der Pause wieder zu uns stößt, ne?
Ich habe gelesen, dass es unwahrscheinlich ist. Also er will nichts überstürzen, zur Schweiz geht auf gar keinen Fall.
Ich glaube, da hat eine Kernspin oder sowas nochmal am Freitag und dann wird geguckt, was los ist.
Ja. Herr Rudolf Meier war ja jetzt auch früher dann wieder fit, als man gedacht hat. Also
ja, muss man mal sehen.
Ich glaube, das ist halt wirklich die Frage, wie jetzt dann da die Reha verläuft und so weiter. Also da kann halt in 2 Wochen viel passieren, aber auch nichts. Also da würde ich jetzt auch kein Geld draufsetzen und da sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr drauf versteifen. Ich meine, wenn du halt eben die Person da vorne nicht hast, dann musst du halt das System ändern.
Ja, darum geht eben. Das kann ja auch nicht sein. Was ist denn, wenn, das darf, die Eintracht ist ein Verein, die darf auf gar keinen Fall von Einzelspielen abhängig sein. Wir gucken jetzt schon lang genug in der Bundesliga mit ab und zu Abstiegen rum, als dass man mal sagen könnte, so, und das ist die Eintracht, dafür steht die Eintracht. Das haben wir eine Zeit lang probiert. Aber haben wir unter Armin Fee eine richtig geile Vorrunde gespielt, als wir dann in den Europapokal gekommen sind, direkt nach dem Aufstieg. Alles okay. Aber so einen wirklich langfristigen Prozess, den siehst du hier in Frankfurt nicht. Und da ähneln wir uns leider Mannschaften wie Hertha und Hamburg, die das auch nicht haben. Da habe ich das Gefühl, da wird jeder.
Oder Hannover. Mittlerweile.
Hannover. Da hast du das Gefühl, da wird immer wieder was geflickt und dann wird hier, und dann verlierst du deine beiden besten Spieler mit Ronen Schwegler, dann musst du die wieder ersetzen. Es ist so wie in so einem Hamsterrad, aber du kommst da nicht raus. Und das kannst du ja aber irgendwann nicht mehr verkaufen, weil ich teilweise in Frankfurt auch das Gefühl habe, diese unfassbaren Fans, und man muss es mal sagen, die Eintracht dafür, dass sie so eine Grütze oft spielt. Wir haben immer über 45.000 Zuschauer, wir fahren immer mit Minimum 2.000 Leuten auswärts und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie lange, und ich merke schon teilweise, dass es bröckelt, das habe ich letzte Saison schon angefangen, hatte ich das angedeutet, und jetzt hast du es, als ich auf Schalke war, hast du es auch gesehen.
Aber die Auswärtssaison, letzte Saison war natürlich auch die absolute Hölle, ne? Also eben, das
und
war,
du verlierst es irgendwann. Und die Auswärtsblöcke, in denen ich diese Saison war, die waren zwar immer noch stimmungsvoll, aber die waren nicht mehr so voll und voller Euphorie, wie die sonst waren. Und wenn die Eintracht das auch noch verliert, dann können wir hier echt große Probleme kriegen.
Sehr guter Ansatz. Lass mich ganz kurz genau da reinhaken, wenn das okay ist für dich, Basti. Denn ja, es ist im Inbegriff, dass sich was verändert. Ich habe auch das Gefühl, dass im Englischen sagt man, the tide is turning irgendwie, ne? Also es ist wirklich so, dass ich dahingehend vielleicht einiges zum Nachteil verändern kann. Denn wir hatten jetzt gewisse Umbrüche, Bruchhagen geht und so weiter und so fort. Es wird immer großartig von Hellmann und sowas, wurden Ziele ausgegeben, es wurde Zukunftsprognosen getätigt, es wurden Pläne bekannt gegeben, zumindest, dass es die gäbe. Genau das muss ich langsam auch mal komplett durchstrukturiert auf dem Platz und auf den allen Ebenen sehen. Also das heißt, wenn man jetzt damit ankommt und sagt, wir haben einen Plan, wir haben eine Zukunftsgestaltung für die Frankfurter Eintracht, dann muss das jetzt auch langsam mal umgesetzt werden. Und das muss ich dann im Zweifel auch mal rigoros muss es auch umgesetzt werden. Das heißt, wenn ich merke, dass es mit Armin Fee auch dementsprechend nicht weitergeht, muss ich dann auch mal sagen, ich ziehe das nicht 10.000 Jahre durch. Ne? Also ich will ihn jetzt nicht anzählen oder so. Aber wenn man erkennt, dass die Entwicklung nicht dementsprechend voranschreitet, muss man relativ frühzeitig dann auch mal anders agieren. Denn es kann nicht sein, dass, wie du das so schön gesagt hast, dass die Fans auch so weit im Nirvana gehalten werden. Denn ich hab auch das Gefühl, dass immer mehr Leute ein bisschen den Vibe verlieren. Also so ein bisschen den letzten Biss geht mir persönlich übrigens ganz genauso. Ich frage mich mittlerweile auch manchmal, warum ich mir den Quatsch da noch antue. Ja, weil ich meine, für mich ist es jetzt noch keine Distanz, aber wenn ich zum Beispiel überlege, dass der René immer aus der Nähe von Bonn hier nach Frankfurt fährt, es dann ansehen muss, dann ist es für mich schon ein bisschen. Also dann hast du den ganzen Nachmittag verschenkt, hast viel Geld ausgegeben und hast nichts gesehen. Und für die ganzen Leute, die auswärts fahren und die andauernd nicht wirklich was Positives erleben, ich weiß nicht, wie lange die das noch mitmachen. Und da musst du endlich mal gegensteuern. Oder du sagst, wir bleiben halt auf dem Niveau, mindestens immer ein Konzept, in dem wir Jugendspiele aufbauen. Wenn ich genau weiß, dass die Eintracht zum Beispiel andauernd das Konzept hat, Jugendspiele aufzubauen, wie das halt Freiburg genau. macht, dann weiß ich, das ja kann ich nach oben ja. gehen. Aber ich kann wenigstens sagen als Fan, ach guck mal hier, das ist der, schon noch erlebt, ja. als er halt noch nicht ganz oben war, aber jetzt ist er es. Weißt du, dann hast du einen anderen, ja. hast einen anderen Bezug zum Fußball. Aber immer diese Durchlaufstation zu sein für andere, für kaum Progress ist halt für mich ein Problem.
Und da sind ja welche dabei, die ja schon seit Jahren, gefühlt seit Jahrzehnten auf jedes Auswärtsspiel fahren und da ziehe ich echt meinen Hut davor, dass die das bei dem Scheiß, der da zum Teil auf dem Platz stattfindet, immer noch durchziehen.
Und es sind viele. Das ist eigentlich der härteste Kern der Frankfurter Eintracht. Ja, das ist das Kernherzgebilde, oder?
Das ist ja genau der Punkt und ich bin gerne auswärts und ich fahre auch immer noch gerne, weil es auch einfach Spaß macht, weil du hast auswärts Leute, die auch Bock auf auswärts haben, da hast du nicht immer nur diese, das merkst du teilweise bei Heimspielen, wenn dann die Stimmung nicht so gut ist in das Spiel, aber du hast es und, aber ich hab in Auswärtsblöcken gestanden, das war auch in der zweiten Liga und da war das schon besser, weil du weißt, ja. du bist in der zweiten Liga und sonst irgendwas. Ich habe auch schon in Bochum gestanden, wo Chris noch bei uns gespielt hat, da hat die Eintracht grottenschlecht gespielt und 1-0 verloren, aber da war halt eine Graupenmannschaft auf dem Platz und du hast das Gefühl gehabt, du musst sie unterstützen und da wurde 45 Minuten laut durchgesungen und geiles im Ruhrstadion. Das, ich habe das Gefühl und letzte Saison hat das bei mir, oder ja, eigentlich schon ein bisschen weiter vorher, in den letzten Zügen von Fee war das teilweise schon auch so. Und es hat letzte Saison, das waren so, da fährst du dann aus Stuttgart nach Hause, wo du denkst, Alter, du hast hier diese Mannschaft nochmal ins Leben geholt. Ja. Und dann aus Köln sind die Leute nach Hause gefahren, aus Freiburg. Und wie du es gesagt hast, ich habe aber auch das Gefühl und Angst, dieser Vibe langsam weniger wird. Weil zum Beispiel am Wochenende, ich habe mit keinem Gedanken dran verschwendet, nach Ingolstadt zu fahren. Überhaupt gar keinen. Mhm. Aber ich weiß, okay, die Stimmung ist vielleicht nicht gut. Die andere hat in den drei Spielen davor, da hatten mir Schalke und Wolfsburg die Saison gereicht. Und ich war in der Saison auf 15, also ich bin am Anfang Spiel noch 10. Ja, dieses Jahr werden es wahrscheinlich 6. Und ich glaube, auch, das sieht man auch an den Zahlen, ich glaube, dass es vielen Leuten auch so geht. Dann in Hamburg, eigentlich auch Samstag 15:30, perfekt kannst du es in Hamburg machen, da war die Eintracht normalerweise immer mit 5.000, 6.000. Immer. 5.000, 6.000, da waren diesmal auch nur 3 oder so, 3 oder 4. Und du merkst, dass die Eintracht genau das in den Leuten hervorruft. Du hast nicht so ein Dings von wegen, ja, wir stehen zu die Eintracht. Und selbst wenn die Eintracht gerade am Arsch wäre wie der HSV, dann würden auch 8.000 nach Hamburg fahren, wo die Eintracht abgestiegen ist in Hamburg. Da waren auch 10.000 Frankfurter in Hamburg. Darum geht's nicht. Ja, dann weißt du aber, was dein als Auftrag als Fan ist. Du weißt, als klar, ich muss diese Mannschaft unterstützen, die sind da am Arsch. Und die Eintracht darf nicht absteigen. Aber bei dieser Eintracht gerade habe ich nicht das Gefühl, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich gehe da hin und weiß nicht, ich bin davon abhängig, wie die gelaunt sind. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock drauf, zu wissen, okay, mal gucken, ob der Chip, keine Ahnung, ob der beim Online-Poker gestern verloren hat, ob er gut oder schlecht drauf ist oder was sie so machen. Und das macht mich wütend und dann habe ich keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt, wir haben auch zwar jetzt alle die Karten wieder bestellt, wir fahren auch nach Hoffenheim, aber ich fahre nicht mehr mit diesem Spirit nach Hoffenheim zu sagen, geil, jetzt fahren wir nach Hoffenheim, da gibt's Weißwein im Auswärtsblock und wir feiern und es ist nicht weit. Sondern ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Hoffenheim so eine Mannschaft ist, die genau unangenehm für uns ist. Die ist genau unangenehm für uns und die werden uns totlaufen. Und diesen Spirit, du hast es eben angesprochen, ich habe auch keinen Bock, mich jetzt in Rage zu labern und euch jetzt hier... Ich bin jetzt still, weil ich bin auch irgendwie wütend und ein bisschen desillusioniert, Klammer auf, auch wenn es jetzt nur das Spiel in Ingolstadt war und sich in den Spielen davor das angedeutet hat, und wenn wir 5-0 gegen Gladbach gewinnen, reden wir vielleicht schon wieder ganz anders, keine Ahnung. Aber da ist, dafür ist der Fußball ja da.
Ja, aber du sprichst hier vielen aus der Seele und insbesondere auch, glaube ich, jedem, der auswärts gefahren ist in letzter Zeit, wird einfach nur sagen, ja, Basti, genau so sieht's aus. Es ist einfach nur zum Kotzen. Aber sorry, Marvin, du erstmal.
Nö, eigentlich soweit alles gesagt. Aber es ist, wie gesagt, für mich ein Trend, der durchaus schon länger erkennbar ist. Ich hatte das Gefühl, dass sich nach der Verpflichtung von Fee, der erneuten Verpflichtung von Fee, wieder ein bisschen Aufbruchsstimmung breit tat, die jetzt aber irgendwie...
Ist komplett wieder weg jetzt, durch seine Statements auch. Die hat er selber jetzt wieder eingerissen.
Genau,
indem er sagt, wir müssen die Ansprüche runterschrauben. Was genau, soll das?
Komplett zerstört wurde und ich jetzt eigentlich das Gefühl hätte, ich würde mich wieder in der Schafsaison wiederfinden. In der Schafsaison, die für mich unglaublich lethargisch abgelaufen ist und wo du, glaube ich, die Verbindung zu den Fans ein Stück weit verloren hast. Hm. Ja, und das darf man nicht vergessen. Das wurde auch mangelhaft bei der Frankfurter Eintracht analysiert. Das, sowas hörst du ja natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie es intern ist, aber dass du vielleicht auch mal reingehst in die Fans und analysierst, wie können wir zusammenarbeiten? Wie kann dieser Verbund wiederhergestellt werden? Weil für mich war es so, du hast den Anschluss mit den Fans teilweise in der Schafsaison verloren, wo eigentlich irgendwann auch alles nur noch scheißegal war. Und spätestens gegen Stuttgart war es allen Leuten dann echt, waren sie genervt, ja, weil du so ein Spiel dann gegen Stuttgart verloren hast und so weiter und so fort. Und du musst sowas auch wieder herstellen, und genauso wie du Vertrauen, wenn du irgendjemandem Scheiße erzählt hast, auch wieder aufbauen musst, ja. Und ja, die Eintracht muss dementsprechend auch ein bisschen Aufbauarbeit leisten, gerade in Zeiten immer schwieriger werdende Anknüpfungspunkte, denn früher hattest du leichter Anknüpfungspunkte, weil du Charaktere hattest, du hattest teilweise herausragende Fußball wie JJ Okocha gehabt, wahnsinnige tolle Stürmer wie Anthony Yeboah, wirklich Identifikationsfiguren, das gibt's ja im voranschreitenden Fußball immer weniger, weil das ja alles... ein modernisierter Fußball ist, der unglaublich glatt abläuft, wie das teilweise in England ist, wo du die Spieler, die Fans halt hauptsächlich auch irgendwie wegen dem Spiel hingehen und vielleicht auch gar nicht so sehr, scheißegal, wenn das Spitzkacke ist, das ist meine Mannschaft, sondern die halt auch ein tolles Spiel sehen wollen. Ja, also du hast weniger Anknüpfungspunkte und bei der Eintracht kannst du aber eigentlich nur darüber leben, weil du nicht das Geld hast für ganz grandiose Fußballer. Und da wird es auch schwierig für einen Verein wie die Eintracht immer weiter Verbindungen zu den Fans zu suchen und herzustellen. Ja? Und da muss die Eintracht einfach sehen, dass es nicht komplett abgleitet. Und dafür wäre es halt notwendig, dass du Spiele gewinnst gegen Gegner, gegen die du gewinnen kannst und solltest, weil du musst auch den Fans das Gefühl geben, ja, wir können euch, ihr könnt euch auch als Verein irgendwo ein bisschen einordnen. Die Darmstädter, die haben dazu natürlich jetzt am Freitag hier verloren, das war ja auch euch das ein bisschen unglücklich, aber an sich, das ist ja nochmal was ganz anderes, die spielen jetzt auch keinen Überfußball, weiß Gott nicht, aber bei denen läuft es halt, weil sie halt dieses Underdog-Gimmick unglaublich super verkaufen, die sind halt der Underdog und die leben auch davon und die schlachten das natürlich auch aus, aber die Fans greifen das und nehmen das komplett an, aber wir haben das Problem, dass wir gar nicht wissen, wo stehen wir überhaupt. Weißt du, weißt ja gar nicht, wo du als Eintracht-Fan momentan stehst. Du stehst irgendwo im nebulösen Tabellenmittelfeld, was eigentlich von 14 bis 9 irgendwie so gehen kann. Und das ist halt kein guter Zustand. Das ist auch kein Zustand, in dem du eine Mannschaft gut vermarkten kannst.
Du überraschst dann immer mal gegen starke Gegner oder vermeintlich starke Gegner und gegen die auf Augenhöhe oder unter dir platziert sein müssten, da enttäuscht du dann die regelmäßig. Leider ist es so, dass wir uns da eigentlich einordnen können.
Ja, aber der Marvin hat schon recht. Die Eintracht ist dann teilweise echt, ich zahle gerne 3 Euro wieder, die ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Also du hast es nicht, man kann sich auch nicht mal sagen, ja gut, wir sind ein Abstiegskandidat jetzt, weil viel Scheiße gelaufen ist. Und wenn du ein Abstiegskandidat bist, dann unterstützt du die Mannschaft trotzdem, weil du weißt, er braucht das. In der Hoffnung, dass wenn, wie beim HSV das zum Beispiel, die armen Kerle hatten auch lange zum Beispiel die Situation, dass ihre Mannschaft, und Bremen hatte das auch, da erinnere ich mich noch, als wir in den Europapokal gekommen sind, da haben wir auch kurz vorher in Bremen gespielt, 1-1, da war das Stadion so laut und Bremen hat eine Grütze gespielt, Thomas Schaaf ist dann nach der Saison, glaube ich, gegangen, aber das Stadion war laut, weil die Fans wussten, okay, wir müssen, und in dieser Stimmung und dieser Unterstützung, die dann da ist, im Abstiegskampf oder in irgendwelchen Situationen, in der schwingt ja auch die Hoffnung mit, okay, wenn wir das überstehen, kann danach was besser gemacht werden.
Genau.
Und das fehlt ja bei der Eintracht. Du denkst dann nicht, okay, wir müssen jetzt, wenn ich wüsste, wir müssen die letzte Saison, wie du es gesagt hast, die war sehr lethargisch und das hat sich auch als Fan auf mich übertragen. Weil ich wurde dann auch lethargisch. Mir war es dann irgendwann echt, mir war es scheißegal. Also mir war es wirklich egal, ob die Eintracht am, gut fürs Fernsehgeld war es dann gut. Aber ich bin dann auch gegen Hoffenheim war das, glaube ich. Ich bin da auch nicht mehr ins Stadion gegangen. Das ist mir auch Wurst. Weil die Eintracht dann quasi meine Liebe und meine Emotionen, die ich investiere, die hat sie dann da verloren. Und ich habe keinen Bock, dass die Eintracht das diese Saison schon viel früher verliert, weil da fehlt mir auch was. Mir fehlt ja auch dann Vorfreude. Geil, Samstag Fußball gucken. Gucken, genau. Wie der ist, wie der ist, wie der ist. Und genau. Wenn du dann eine Mannschaft hast, die so spielt wie in Ingolstadt, lustlos, da fühlst du dich ja in gewisser Weise auch verraten, weil du denkst, okay, und die Eintracht darf, wie du es gesagt hast, das darf trotzdem nicht unterschätzt werden, weil die Eintracht, und ich habe ja auch dieses Video für die Eintracht da mitgedreht und ein bisschen im Marketingbereich alle so ein bisschen reinschnuppern können bei der Eintracht. Nike zum Beispiel, die aus Amerika hierher kommen, den einzigen Selling Point, den die bei der Eintracht sehen, sind die Fans. Mhm. Die sagen, Alter, ihr fahrt mit 12.000 nach Bordeaux, ihr fahrt mit 8.000 nach Porto, ihr, die Eintracht bei allem Trouble, der da natürlich auch manchmal ist, definiert sich einen großen Teil auch über die Fans, auch bei anderen Vereinen, zu wissen, oh, die Eintracht, die bringen viel Leute mit, die machen gute Stimmung, die haben eine kreative Fanszene, die machen gute Sachen, die machen im G-Block, machen die ein Barbecue vorm Fußballspiel, um Geld für eine Kinderkrebsstation zu sammeln, alles mögliche, so. Die Eintracht definiert sich und die Eintracht weiß das aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, da müssen erst Leute aus Amerika herkommen, von Nike, denen das sagen, ihr, eigentlich ist das, ist euer Kapital und nicht, weil hier irgendwelche Leute mal groß spielen sehen wollen oder sonst irgendwas, weil die einen besonderen Fußball haben, sondern die Eintracht definiert sich da und die Fans dürfen nicht verloren werden. Und ich würde vorschlagen, wenn ich da was zu sagen hätte, dass die Mannschaft Geld zusammenlegt und die Leute, die nach Ingolstadt gefahren sind, was auch nicht so nah ist, die kriegen die Auswärtsfahrt bezahlt. So, weil keine Leistung, dann will ich auch nichts bezahlen. Punkt, aus, fertig. Das tut der Eintracht nicht weh. Und ich will es jetzt auch nicht dramatisieren, aber es sind so Sachen, die ich mir wünschen würde, dass die Eintracht das zumindest in Betracht zieht oder sich öffentlich entschuldigt zumindest und sagt, es tut uns leid für unsere mitgereisten Fans, weil ich das Gefühl habe, die Eintracht sieht das, diesen Support, den die Eintracht auch oft hat, der auch nachgelassen hat, was wir schon angesprochen haben, bis zu einer gewissen Lethargie, die sieht den, glaube ich, als selbstverständlich an und ich glaube, die Eintracht muss mal irgendwann sehen, dass das nicht so ist.
Ja, das denke ich auch. Also selbstverständlich ist das alles nicht, aber es wird halt von vielen Seiten so angesehen. Und dann ist es halt auch so, was das wird ja auch immer wieder als, das wird ja schon wieder als großes Plus angenommen, auch von vielen Vertretern des Vereins, aber es wird auch nicht aktiv dann da reingearbeitet. Also es gibt ja doch immer noch gewisse Hürden, die Eintracht-Fans zu überwinden haben, um gewisse Dinge zu erledigen, um gewisse Dinge zu tun. So eine Aktion wie dieses Grillen für eine Kinderkrebshilfe, ja, das ist doch eine mega tolle Aktion. Warum erwähnen wir das nicht mal im größeren Rahmen? Weißt du, da muss man auch mal sagen, weißt du, wenn ich sowas höre als Eintracht, also Eintracht Fußballverein, ja, als Erstligaverein, wenn ich sowas mitbekomme, dann packe ich das mal auf meine Startseite. Weißt du, im Internet oder lobt es mal in den sozialen Netzwerken. Weißt du, die Eintracht brüstet sich damit, auf allen verkackten Social Media Kanälen präsent zu sein. Und was sie machen, ist 0815 Statistik-Scheiße. Gerade bei Twitter, es ist alles Humbug. Das ist Humbug. Das ist nix. Ja. Und aber sowas, du kannst dieses soziale Medium dafür nutzen, um auch in Kontakt mit deinen Mitstreitern zu treten. Bei Facebook, das läuft einigermaßen, das finde ich einen Tick besser, aber auch da kannst du mal sagen, hier, grandiose Aktion, was einige Eintracht-Fans gemacht haben, um für krebskranke Kinder Geld zu sammeln. Weißt du, sowas, und dann hast du ein ganz anderes Gefühl, dann hast du ein ganz anderes zwischenmenschliches Gefühl, und dann merkst du auch als einzelner Fan, der sowas gemacht hat, der sowas ins Leben gerufen hat, dann merkst du, ach, guck mal hier, die haben das gesehen, cool. Da weißt du, da fühlen die sich auch bestätigt, dass sie eine ganz gute Aktion gemacht haben, weißt du, aber das läuft halt alles so.
Genau,
wir sind
das ist es.
Wir sind der Bundesliga-Verein, das ist ein Scheiß. Egal, was ihr macht, weil wir wollen im Endeffekt alle nur das Geld. Es ist doch. Und dafür frustrierst du, weil der Verein, man muss sich auch mal klar werden, was Verein heißt, ja, was eine Definition eines Vereins ist. Es ist ein gesamtes Zusammenleben zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Ja, das ist der Ansatz eines Vereins. Und der wird gerade in der Bundesliga auch mittlerweile immer mehr mit Füßen getreten. Da ist halt das große Geld halt ein Faktor, der negativ stimmt. Und wenn dann halt die Leistung noch nicht stimmt, dann kommen halt andere Sachen noch dazu, die insgesamt zu, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch gleich aufhören hier mit diesem Monolog, aber die dazu beitragen, dass halt vieles nicht funktioniert. Und wenn natürlich die Leistung der Mannschaft immer mega geil ist und du halt den sozialen Aspekt nicht hast, okay, dann nimmst du es hin. Aber wenn die Leistung der Mannschaft kacke ist und du überhaupt keine Entwicklung merkst und dann aber auch nicht die soziale Komponente vorhanden ist, dann ist halt klar, dass irgendwo Frustration schon vorprogrammiert ist.
Ja, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil das hatte ich auch im Kopf und das sind die Leute, und ich grüße ja an der Stelle die Leute vom G-Block, Roman und so, die dieses Barbecue gemacht haben, weil der Roman ist auch ein Freund von mir, der mir schon oft aus brenzligen Schlüsselsituationen, wenn ich sie mal geholfen habe. Auf jeden Fall, nee. Aber wie du es gesagt hast, weil ich habe das Gefühl, klar, die Eintracht-Fans hat auch, da sind auch ein paar Chaoten dabei und die, da wurde auch schon viel Mist gebaut, wo die Eintracht bezahlen musste. Alles in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, wenn was Schlimmes bei der Eintracht passiert, dann wird das so groß aufgeblasen und dann wird sich beschwert und wir müssen alles bezahlen. Aber das Positive wird dann nicht gesehen. Und das ist ja wie, das ist ja das Einmaleins der Kindererziehung. Wenn du deinem Kind immer nur sagst, was es scheiße macht, dann hat es auch irgendwann keinen Bock mehr und ist frustriert. Weil das ist genau der Punkt. Man kann ja auch mal, wenn was Gutes passiert, kann die Eintracht das ja auch mal irgendwie veröffentlichen. Und nicht nur sagen, oh, wir mussten in Berlin. Die Eintracht-Fans haben vor der Saison gesagt, Alter, wir zündeln die ganze Saison nicht. Die Fans haben es durchgezogen. Andere Vereine haben das nicht, haben der Eintracht das Geld gespart. Dann war die Saison so ekelhaft, dann haben die gesagt, ah ja gut, so, letztes Spiel in Berlin, jetzt zünden wir auch mal wieder, weil wir sehen es gar nicht ein. Und damit muss die Eintracht leben, sorry. Die Eintracht-Fans haben sich echt zurückgehalten. Was hier teilweise los war mit Raketen auf dem Platz, das ist alles nicht mehr da. Da hat die, und diese Selbstregulierung, die diese Fanszene da hatte, dass kaum noch gezündelt wird, dass nichts mehr passiert. In den letzten ein, zwei Jahren kann ich mich an keinen unfassbaren Vorfall erinnern. Außer, dass beim Pokalspiel in Bremen am Zaun gerüttelt wurde. Ach du liebe Zeit. Kann ich mich an nichts erinnern, was passiert ist. Und das wurde nicht mit einer Silbe erwähnt. Es wurde nicht mit einer Silbe erwähnt, dass dieser oft geforderte Selbstreinigungsprozess in der Kurve, zu sagen, Alter, das sind eure Leute, haltet die im Griff. Mit keiner einzigen Silbe wurde das irgendwo gesagt. Aber es ist ganz toll, wenn wir alle nach Bordeaux fahren, wenn alle hier Urlaub nehmen und Geld ausgeben, alle in Orange in Porto oder in Bordeaux sitzen oder sonst irgendwo. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn die Eintracht erfolgreich spielen würde, wäre das egal. Dann kannst du den einen Fan, der ein bisschen davon enttäuscht ist, ersetzen mit dem nächsten. So wie das bei großen Vereinen, keine Ahnung, bei Bayern passiert, bei Manchester United. Da weißt du, das ist mir scheißegal, wer hierher kommt. Wer mir die Eintrittskarte zahlt, ist mir egal. Aber dafür liefert die Eintracht nicht genug. Sorry.
Genau.
Und wenn die Eintracht diese Basis verliert, diese Ur-Frankfurter Leute, wo man weiß, als Kind, ich bin jetzt 33, werde ich jetzt beim Gladbach-Spiel, du kennst so viele Gesichter im Stadion, aus allen möglichen Schichten, wie du es gesagt hast, und da sind so viele, bei der Eintracht ist so viel verwurzelt. Wenn du diese Leute irgendwann verlierst, hast du vielleicht trotzdem noch 20.000 Zuschauer. Aber A, werden die keine Stimmung machen, B, werden die nichts Kreatives machen und C, sind die weg. Und die sind viel schneller weg als wir. Die sind viel schneller. Die schauen sich eine Saison wie unter Schaf an und sagen, ach, du liebe Zeit, vielen Dank auch. Ich fahre die 100 Kilometer nach Hoffenheim. Da wird Konzeptfußball gespielt. Und da kann ich auch mein scheiß Maskottchen sehen und alles Mögliche. So, und die Eintracht, die muss sich darüber bewusst sein, dass die Eintracht in der Stadt verwurzelt ist und dass sie diese, auch wenn es negative Aspekte hat, diese Fanszene. Klar, weil du hast, wenn du eine große Fanszene hast, sind natürlich Chaoten dabei, die auch irgendwann mal Scheiße bauen. Ich baue auch Scheiße, wenn ich besoffen bin, verliere ich meinen Schlüssel und so. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Nein. So, und dann machen besoffen, schmeißt einer irgendwo eine Flasche gegen die Wand, was ist auch egal. Ich will es gar nicht verharmlosen und nicht dramatisieren. Aber die Eintracht soll sich einfach nur bewusst sein, dass sie mit so Spielen wie in Ingolstadt mit Sicherheit nicht dafür sorgen werden, dass das nächste Mal doppelt so viele Leute nach Ingolstadt fahren.
Ja, stimmt. Ja, das hast ein ganz gutes Fazit jetzt darunter gepackt, würde ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, und du hast eben vom Monolog gesprochen, das geht mir aus. Ich entschuldige mich, dass ich mich so ein bisschen in der Rage geredet habe.
Man merkt, dass ich jetzt auch lange nicht mehr dabei war und dann habe ich noch mehr zu sagen, weil ich jetzt auch in der letzten Zeit mir halt nochmal ganz genau die Social-Media-Aktivitäten der Eintracht angeguckt habe, was ich halt im modernen Geschäftsleben, sage ich mal, auch eines Bundesliga-Vereins auch halt einfach als relevant erachte. Ja. Und wenn du halt kein reiner Konzern bist, wie der FC Bayern, ich erinnere da an die Aktion mit, bei Twitter kennt man ihn, der Agitpop-Blog, der ja vor einiger Zeit an die Bayern einen Brief geschickt hat, als es ums Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate ging und so, was er als durchaus kritikwürdig oder Dubai, nicht. Ich glaube, Vereinigte Arabische Emirate war das, oder? War das so? Und dann noch Saudi-Arabien waren sie ja auch. Deswegen hat er da einen Brief hingeschickt. Und die Bayern haben da ja auch sehr blöd reagiert. Aber für die Bayern ist es egal. Ein Fan weg, kommt der nächste. Aber bei der Eintracht ist es nicht so, weil der Erfolg einfach nicht da ist, wie du es gerade gesagt hast. Und dann musst du halt auch auf die sozialen Aspekte achten. Aber René, du arbeitest ja bei einem anderen Riesen, ja? Und du weißt ja auch, dass auch Social Media da eine gewisse Bedeutung hat, ne?
Ja, das nimmt immer mehr an Bedeutung zu und gerade wenn du so öffentlichkeitsabhängig bist wie so ein Fußballverein, dann solltest du da ganz genau draufschauen und da auch ganz ein ganz vernünftiges Konzept haben. Und das bemängeln wir ja nicht zum ersten Mal, dass das Konzept anscheinend nur darin besteht, irgendwie lustige Zahlen auf irgendwelche Kanäle zu posten, ohne da mal irgendwie in den Dialog zu gehen. Ja.
Ja. Nun ja, nun ja. Was haben wir denn noch so? Ich denke,
wie kommen wir denn von diesem ganzen Fegeklage hier jetzt wieder auf was Lustiges?
Was Lustiges? Ich habe, dann mache ich kurz einen Einwurf mit. Ich habe ja angekündigt, letzte Woche habe ich es vergessen. Der Dummschwätzer der Woche.
Oh ja.
Hatten ja schon einige immer angesprochen. Und ich habe es auch in die Shownotes wird es wahrscheinlich drin sein. Habe ich einen Ausschnitt in jetzt gutes Thema, weil du es eben auch angesprochen hast mit Katar. Da sind ja jetzt auch ganz viele in dieser in dieser Aspire Foundation, wo du auch denkst, na, das ist alles so ein bisschen zwielichtig. Und Franz Beckenbauer hat ja da auch schon merkwürdige Kommentare abgegeben, wo er gesagt hat, Sklaven, ihr habt noch keine gesehen. So. Also so merkwürdige Sachen. Und Effenberg hat auch was Interessantes jetzt rausgehauen, also nominiere ich ihn als Dummschwätzer der Woche.
Das geht
er hat
immer.
Sich tatsächlich vor die Kamera gestellt. Er hat sich vor die Kamera gestellt und hat gesagt, klar gibt es bei solchen Organisationen und Projekten immer wieder Kritik, aber die muss man auch einfach manchmal weglächeln. Und wir reden bei Kritikpunkten hier von Sklavenhandel und Korruption. Also
ja, das, wenn man das weglächeln kann, dann kann man doch vernachlässigen, diese Dinge.
Ja, so hat er es rübergebracht. Also so, das ist wie wenn die Eintracht sagen würde, ja, wir haben einen Ingolstadt verloren, da braucht der Eintracht-Podcast nicht aufregen, das können wir weglächeln.
Das sagen die wahrscheinlich so oder so, ja.
Man kann keine toten Sklaven weglächeln, hallo? Was ist los mit dem Mann? Also der hat, glaube ich, zu viele Transvestiten im Bett gehabt.
Es ist interessant, dass du sowas jetzt ansprichst. Eine interessante Anschuldigung.
Gab es da irgendeinen Skandal, den ich nicht mitbekommen habe? Genau.
Oder so? Nee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Da gibt es Gerichtsdokumente drüber. Also
ach stimmt, ja, da war ja was.
Nee,
ja.
Jetzt, also das sollte jetzt kein, das sollte jetzt nicht gegen Transvestiten sein und nichts gegen, gar nichts. Das war jetzt wirklich, es stand in der Zeitung.
Die können ja auch nichts für den Effenberg. Ja, die müssen ja auch unter ihm leiden.
Nee, das, so war auch. Das gar nicht gemeint. Das war so gemeint, dass der Effenberg sich in die Öffentlichkeit stellt und hier, wir haben es ja auch bei FS Bundesliga-Check schon gesagt.
Ja, ja,
ja. Aber dass er, ja, dass er dann da, was er so vor Gericht für Verhandlungen hat, das erzählt er uns dann nicht.
Ja, der Typ ist aber auch sowieso, also ne, ist schon krass durch, ne, muss man schon mal sagen. Also, und dann so ein Kommentar. Ich verfolge das ja mit äußerster Skeptik, was momentan mit äußerster Skepsis, was momentan so abgeht. Jetzt haben wir ja wieder dieses dubiose Camp Beckenbauer, wo lauter Schwachsinnsjournalisten und sich dann gemeinsam treffen und total unkritisch über gewisse Dinge sprechen, da kann ich auch noch mit dem Kopf schütteln.
Ja, die Sportbild wurde da, glaube ich, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber die wurde zur Zeit Sportzeitschrift des Jahres, wurde die Sportbild gewählt. Ja. Das ist auch heftig.
Ja, ich weiß nicht. Das ist anscheinend eine andere Welt, ja, aber nun gut. Aber es ist schön, der Dummschwätzer der Woche ist wieder sehr verdient.
Sehr gut.
Sollten wir da nicht irgendwie so einen Orden oder irgendwas draus machen und den dann hochoffiziell jede Woche überreichen? Ja, oder mindestens mit der Post zuschicken.
Oder eine E-Mail-Adresse.
Nee, ich dachte jetzt schon auf irgendwas Haptisches.
Okay.
Ja, vielleicht irgendwie sowas aus Stoff, wo man sich nicht großartig dran wehtun kann, weil...
Wir können auch wie so ein Twippen machen, so, weißt du, so ein, das können wir dann in Sky Sport Redaktion schicken und sagen, ob die das weiterleiten können, irgendwie, an Effenberg.
Wir haben da was für Sie.
Wir haben da was vorbereitet.
Wie damals, kennt es noch einer, das Fass ohne Boden?
Ja. Ja.
Ja. So was.
Sehr geil. Nur gut.
Jo. Ich würde sagen, da wir einen relativ langen Block mit, Eintracht-Gejammer haben, sollten wir dieses Thema mit die Mannschaft die Woche mal so ein bisschen hinten rausfallen lassen. Es sei denn, Basti möchte da unbedingt zu seinem Lieblingsthema noch was sagen.
Nee, ich grüße ihn wie immer nur an der Stelle den vierten Offiziellen.
Genau.
Wann ist das jetzt? Am Donnerstag schon?
Donnerstag und Sonntag.
Ja. Es wird immer früher. Ja, früher, zuletzt war es Freitag, jetzt schon Donnerstag. Die Mannschaft kommt immer früher.
Also, ich sag nichts mehr dazu.
Nachher machen die dann auch noch irgendwie so eine wöchentliche Daily Soap draus. Ja? Mhm. Montags direkt nach den Geissens kommt dann die Mannschaft.
Ja, ist ja ein bisschen schade, ne? Kevin Trapp immer noch nicht nominiert, ne?
Ja, das finde ich auch. Also das hätte er sich locker verdient.
Ja, aber stattdessen haben sie ja Bernd Leno, der Mann mit den Eigentoren.
Geiles Ding, ja.
Ja. Aber gut, okay. Schade, uns berührt es ja nicht mehr direkt, aber indirekt finde ich es immer noch ein bisschen schade.
Genau, an dieser Stelle die allwöchentliche Empfehlung bei Herrn Klaas Rehse. Reses Dingens, mir fällt jetzt gerade nicht ein mit den GIFs für diese Woche. Gleich das erste ist Bernd Leno ein absolutes Highlight.
Sehr gut.
Ja, weitere Empfehlungen diese Woche, die allesamt von Basti kommen. Ich will eins da mal rauspicken, was ich mir vor dieser Runde hier angeguckt habe. Mein All-Time-Favorite Thorsten Legert, der Mann, der so viele Ja's in einem einzigen Satz unterbringen kann wie sonst kein Mensch. Mit einer sensationellen Pressekonferenz. Der Kern ist der Pressekonferenz. Er allein hat die Welt gerettet. Er allein hat 40 Punkte gemacht. Und das wird ein richtig geiles Ding, wenn er da jetzt Trainer ist.
Ich freue mich, ich habe es noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen?
Oh, nee, ich habe es ein Milliarden Mal gehört.
Auf jeden Fall.
Zweieinhalb Minuten Traum ist das einfach.
Das ist so grandios.
Ich dachte, mich auch schon drauf.
Die beste
Vor allen Dingen, er nennt den FC Remscheid die ganze Zeit FC Remscheid, als wenn Rüdiger Rehm da spielt.
Ich dachte bisher, so Pressekonferenzen von Lothar Matthäus wären genial, aber das betrifft echt alles.
Kurzer Tipp, man kann auch ein bisschen mal auf den Präsidenten achten, der daneben sitzt, weil dem geht's, glaube ich, nicht gut.
der rollt so krass mit den Augen. Nicht
berührt, der schaut die ganze Zeit, oh je, hoffentlich ist gleich vorbei. Und mein geilstes Zitat von der Pressekonferenz war, dass er sich so sehr freut, den traditionsreichen FC Remscheid zu übernehmen. Es war immer sein Traum gewesen. Und jetzt kommt's, und nichtsdestotrotz freut er sich. Was? Okay.
Hätte er wenigstens ganz realistisch und ehrlich gesagt, es war nie sein Traum, aber er freut sich trotzdem.
Pressing, ja. Wahrscheinlich hat er das gegen den Kopf gehabt.
Ja. Ich glaube, der hat ein paar zu oft Kopfbälle irgendwie abgekriegt.
Ja, ja, nicht nur Kopfbälle, hat er nicht mal also, Profiboxen mitgemacht?
Ja, hat war den Job bei Big Brother und überall. Ach, keine Ahnung.
Oh je.
Also ich habe mir die 10 interessantesten Sachen angeguckt, die Thorsten Legert gemacht hat. Da waren schon einige Highlights dabei. Kann man an der Stelle auch mal googeln, ist jetzt nicht in den Shownotes, aber wenn man es googelt, kommt es ziemlich schnell. Da ist mein Highlight von den 10 Sachen von früher war, da ist er nach Stuttgart gewechselt. Ein Reporter fragt ihn, ob er denn Spätzle schon mal probiert hat, und dann sagt er, nein, hat er noch nicht probiert, aber er mag gerne Geflügel.
An dieser Stelle kann ich nur empfehlen, das lief vor ein paar Wochen, vielleicht gibt es das noch auf YouTube, das Promi-Dinner, da war er auch letztens irgendwie zu Gast.
Du liebe Zeit.
Also was er da für Sätze zwischendrin von sich gibt, wie er versucht, da mit Fremdwörtern umzugehen, grandios. Oh Gott, oh Gott. Absolut grandios. Also das kann ich.
Wie kann ich das finden? Wo kann ich das finden?
Ich weiß es nicht.
Okay, also Promi-Dinner war das aber, ja?
Das war Promi-Dinner, da hat er mitgemacht. Also,
ja. Also das sind schon traumhafte Sachen. Ein Reporter hat ihn auch gefragt, weil er so muskulös war, wie sind Sie denn zum Bodybuilding gekommen? Eine Frage, die man Tim Wiese auch stellen könnte. Seine Antwort war immer die Kastropper Straße rauf. Und er meinte, also das war keine ironische Antwort, sondern das meinte er tatsächlich. Geiler Typ.
Ja. Fehlt uns hier noch, ja.
Ja, also wenn jemand mal so einen 5-Minuten-Zusammenschnitt machen könnte von den besten Aussagen von Thorsten Legert, ich würde es mir angucken.
Wir wären dankbare Abnehmer.
Dankbare Abnehmer, wenn es das auf DVD gibt, ich würde es sogar kaufen.
Oh je, lass es den Thorsten Legert nicht hören.
Ja. Okay.
Ah, Basti, was hast du noch rausgesucht?
Ich habe meine Standardempfehlung, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel drüber schmunzeln musste. Wenn wir jetzt schon, können wir wenigstens wieder ein bisschen lachen jetzt. Der 11-Freunde-Live-Ticker, den kann ich nur gut empfehlen. Der ist meistens zu Champions League-Spielen und zu den Top-Spielen von der Bundesliga. Der Dirk Gieselmann und macht das meistens mit verschiedenen anderen Leuten. Ja, Ron Ulrich und Ilja Benisch, also die 11-Freunde-Crew-mäßig. Und der ist schon sehr lustig. Gerade wenn man Spiele hat, wo man irgendwie ein bisschen traurig danach war, kann man sich so im Nachklang diesen Ticker mal durchlesen. Der ist schon sehr, sehr lustig. Und passend dazu habe ich einfach, ich habe es jetzt, weil ich habe das T-Shirt angehabt die ganze Zeit nach Samstag. Das 11-Freunde-T-Shirt im Shop kann man kaufen. Da steht einfach nur drauf, ich möchte nicht über das letzte Wochenende sprechen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieses T-Shirt, wenn man es empfehlen kann, kann man nach diesem Wochenende, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Bayern sind jetzt schon Meister geworden, die Eintracht hat die Saison auch schon hergeschenkt und korrigiert ihre Ziele. Die Hertha ist Vierter, also hat es ganz gut gepasst, dieses T-Shirt.
Ja.
Und abschließend, wenn einer gar keinen Bock mehr auf deutschen Fußball hat, empfehle ich den Film, der ist schon ein bisschen länger draußen, ist eine Dokumentation, die heißt The Class of 92. Das handelt von den sogenannten Busby Babes, heißt es, sind die, glaube ich, werden die, glaube ich, genannt. Das ist diese Jugendmannschaft gewesen mit Beckham, den Neville-Brüdern, Paul Scholes und Ryan Giggs damals. Die, wo wir auch wieder bei der Eintracht wären jetzt, was Thema Jugendarbeit betrifft, die irgendwie zu 5-6 in die erste Mannschaft von Manchester hochgezogen wurden und dann der Rest sollte jedem Fußballfan bekannt sein, wie Manchester erfolgreich dann mit diesen Spielern war und was für Karrieren die teilweise hingelegt haben und Ryan Giggs, glaube ich, mit 41 noch gespielt hat. Und es ist auf jeden Fall eine gute Dokumentation darüber, über diese Anfänge und so. Und gibt viele tolle Einblicke, habe ich letztens gesehen und kann ich jedem, der sich für Fußball interessiert, sorry, nur empfehlen. Man muss, ich glaube, bei iTunes kann man sich das kaufen, aber der findige User wird ja schon in der Lage sein, auch da Alternativen zu finden.
Gut, das klingt doch mal alles sehr interessant. Wie sieht's denn aus, ihr Füchse? Ihr seid doch alle so eher Videospielaffin. Kommt ihr nicht, gibt's jetzt auch schon ein paar Spiele, die sind ja schon rausgekommen, oder? Diese FIFA 16 oder
was? FIFA 16 ist, glaube ich, schon draußen, ja.
Und das andere kommt doch jetzt auch bald.
Das andere ist schon vorher
draußen. Das ist schon lange draußen. Schon.
Haben wir die letzten Wochen schon drüber gesprochen,
Herr. Da hast du dich schon noch über uns aufgeregt, dass wir so viel Zeit haben.
Ja, stimmt. Aber ich wollte jetzt nur mal, genau, jetzt wollte ich nach ein paar Wochen, habt ihr das ja alles ja schon ganz gut angetestet? Was ist so zwischen, euer Zwischenfazit?
Ja, also ich
bin. Also ich hab's nicht.
ich bin schon bei Pro Evolution mittendrin und muss sagen, ich bin großer Fan der Reihe und das Spiel ist von der Spielphysik auch überragend. Also es fallen so viele verschiedene Tore, du hast irgendwie keine, da wiederholt sich gar nichts. Du kannst die Stärken der Spieler, die werden gut dargestellt. Das heißt, wenn du einen starken Spieler hast, kann man nämlich leicht den Ball abnehmen. Die Spielphysik ist sehr, sehr gut. Allerdings muss ich einen Kritikpunkt nennen bei Pro Evolution. Da ist dieses Jahr mit den Roster-Updates ist viel schiefgelaufen, sodass erst am 29. Oktober das komplette Spiel abgedatet wird mit den aktuellen Transfers.
Bis jetzt habe ich doch im Kopf.
Bisher geht es nur online. Und die teilweise im Online-Modus muss auch noch viel gepatcht werden, was den Schiedsrichter betrifft, der alles durchgehen lässt. Also wenn du online spielst gegen andere, die können dir von hinten in die Beine grätschen, da passiert nichts. Und die Tormänner sind schlecht. Also muss man, was ich raus mitgenommen habe, weil ich habe mir FIFA habe ich auch mit einem Freund gezockt. Ich kann FIFA nicht spielen, weil es für mich im Spiel zu schlecht ist. Also die Physik ist für mich zu unrealistisch als Pro Evolution Spieler, aber man muss FIFA sagen, also alles drumrum, alles, der Support, die Community, alles online, da ist bei FIFA schon alles besser. Und es ist schade, eigentlich müssten die beiden Spiele sich zusammenwerfen, weil, wie gesagt, bei Pro Evolution gibt es auch keine Eintracht, aber der René wird mehr zu FIFA sagen können als ich.
Macht schon eine Menge Spaß, dadurch, dass du halt einfach diesen riesen Kosmos an verschiedenen Spielmodi hast, die ganze riesige Online-Community, wenn du halt online zocken willst mit allem Möglichen. Auch die Möglichkeit jetzt da Frauennationalmannschaften zu spielen, finde ich eigentlich ganz angenehm, da mal auch mal was anderes zu machen.
Ja, also finde ich auch eine geile Sache.
Ist halt ein riesen Kosmos, den du da hast. Ich finde schon ein paar Veränderungen, was so die Spielphysik und die Technik angeht im Vergleich zur Vorjahresversion. Ich habe jetzt noch nicht so riesig viel gespielt, aber es macht schon eine Menge Spaß. Also ich glaube, kommt halt so ein bisschen drauf an, was man haben will. Ich glaube, so von der Spielweise geben sie sich beide nicht viel. Da hat man immer so ein bisschen eine Vorliebe für das eine oder für das andere. Wenn du halt eher Bock hast, wirklich so Karrieren oder mit den richtigen Mannschaften zu spielen, dann ist es halt eher FIFA als PES. Aber ich glaube, ansonsten sind die schon relativ gleich auf dieses Jahr wieder.
Okay. Ja, cool. Gut, dann weiß ich doch Bescheid. Ich werde mir vielleicht mal den Football Manager holen. 2016, der kommt ja jetzt bald raus. Ich bin ja eher so der Manager-Typ. So mit Schnelligkeit oder so ist es nicht so bei mir, ja.
Ist das wieder der von Sega?
Genau, das wäre der dann von Sega. Also ich glaube, nach ein paar Jahren Pause steige ich mal wieder in das Geschäft ein. Mal schauen, ob ich das dann wirklich durchziehe, aber ich werde berichten.
Darf der denn jetzt endlich in Deutschland verkauft werden? Weil bisher war ja noch die Aussage, dass diese ganzen Fußballmanager in Deutschland nicht verkauft werden dürfen, weil EA Sports da noch die Rechte an diesen Geschichten hat?
Also ich weiß, dass ich es bei Amazon bekomme.
Ja, nee, das ist da als UK-Import kriegst du die Dinger halt immer, ja. Aber das war etwas, was ich letztens gehört habe, dass du das nicht, dass die offiziell nicht mit einer deutschen Version kommen, weil in Deutschland nach wie vor EA da die Finger drauf hat.
Ich glaube auch, es wird auch in diesem Jahr keine offiziell deutsche Version geben, ja. Was auch schade ist, weil ja.
Ich finde diese, das ist so ein bisschen tot, oder? Also jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich auch gerade irgendwie einen Bericht, bisschen Bock gekriegt, Anstoß 3 zu spielen, irgendwie. Diese ganzen alten Sachen, ja.
Ich habe die CD noch draußen in der Garage, die habe ich letztens gefunden, wenn du sie haben willst.
Ja, auf jeden Fall, Anschluss 3, aber kann man das überhaupt noch spielen auf den neuen Laptops und als Windows 10 oder so?
Mit Sicherheit
nicht. Muss dein Künstlich langsam machen, ja.
Ja, muss man, gell? Ja, okay, mal gucken. Ich informiere mich mal, ich glaube.
Anstoß 3 kannst du auch gebraucht.
Kann man das nicht auch spielen auf irgendein, also man kann es, glaube ich, fast sogar umsonst schon spielen, ich habe es auch mal gehört.
Oder du kannst für 44 Euro bei Amazon kaufen.
44 Euro?
Ja. Danke, Marvin, das gibt es mit nicht mehr.
Also für 20 kannst du es haben.
Ja, genau. Der Preis ist innerhalb von Sekunden gestiegen.
Also,
nach guter Bewertung.
Naja, ich bin mit Pro Evolution auch ein bisschen ausgelastet. Da spiele ich die ganze Zeit MyClap und muss irgendwelche Lose ziehen, um Spieler zu gewinnen. Also.
Jetzt rede ich dann aus. Ich
meine, genau.
Ernsthaft, 44 Euro für Anstoß? Das ist doch sowas von krank.
Aber das Spiel läuft selbst unter Windows 7. Also insofern...
Okay. Das ist auf jeden Fall, also das ist das Spiel, woran ich mich, glaube ich, am meisten an meine Kindheit erinnere. Anstoß. Die Anstoßreihe habe ich sehr gefeiert. Und damals musste man noch 7 Disketten wechseln. Machte das krass, ja, nochmal.
Anstoß war schon sensationell gemacht, alle durch.
Nur gut.
Gut, dann würde ich sagen, mit einem kleinen, dann doch etwas entspannteren Exkurs am Ende. Doch noch so ein bisschen die Kurve gekriegt. Vielen Dank an alle, die live zugehört haben und an euch natürlich fürs Mitmachen. Wir gucken mal, dass wir nächste Woche mal noch eine kleine Runde einschieben zu dem Thema Gladbach. Vielleicht hat sich ja bis dahin noch ein bisschen was bei der Eintracht getan und wir haben ein bisschen was Positives zu berichten. Ansonsten meckern wir einfach nächste Woche nochmal. Ich glaube, genug Potenzial wird es da schon noch geben. Ja, wir wünschen eine schöne Restwoche, viel Spaß beim Schauen von die Mannschaft und wenn ihr da Fragen zu habt, wendet euch immer vertrauensvoll an Basti, der kennt sich da bestens aus. Bis dahin, macht's gut.
Alles klar, tschüss.